Okay, schon.
Kann ich einfach anfangen oder
so leidenschaftlich an und aufgehauen?
Ich lese was, ja, dann schaue ich und sage.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir die ganze Zeit gar nicht an.
Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer Konferenz. Wir schreiben Episode Nummer
42.
42, aber ganz ehrlich, Harald, mir liegt noch was auf dem Herzen und das will ich jetzt, bevor wir wirklich durchstarten, loswerden. Bitte die Musik kurz abmachen vielleicht, denn mir ist letzte Woche etwas passiert und es ist eine große Entschuldigung an die Liga 2 Community, es ist eine große Entschuldigung auch an dich, Harald, aber vor allem auch an Vorwärts Steyr, denn in der letzten Woche habe ich einfach das Tor von Oliver Philipp gegen den FC Liefering missachtet. Ich habe es missachtet, da ich es nicht unter die Top 3 Tore der Runde gewählt habe, sprich es ist nicht zur Auswahl gestanden, um es zum Tor der Runde wählbar zu machen. Und ich kann es ja auch kurz erklären, wie das Ganze zustande gekommen ist. Denn wenn man sich jetzt das so ansieht, es geht bei uns ja socialmäßig gerade durch die Decke mit knapp 300.000 Aufrufen. Ich habe damals die Partie nicht gesehen, ich habe das Highlight vertont und im Endeffekt hat mir der Cutter dieses Highlight so präsentiert. Ich habe die Entstehungsgeschichte einfach nicht gesehen und ich habe es verpeilt. Es tut mir leid. Großes Entschuldigung an Vorwärts Steyr. Danke an Alberto Prada, der im Grunde mit seiner Story mich überhaupt erst aufmerksam gemacht hat auf diesen unfassbaren Treffer von Vorwärts Steyr gegen den FC Liefering. Wir haben es ja auch gleich in die Tor des Monatswahl reingehaut und für mich ist das eigentlich auch ein Fixstart. Egal wie diese Monatswahl ausgeht, das muss eigentlich dabei sein, auch im Rennen um das Tor des Jahres. Harald, wie hast du das gesehen?
Ich habe es ähnlich gesehen wie du, nämlich am Spieltag nicht die ganze Entstehungsgeschichte, sondern erst als Ezeala da auf der linken Seite aufgezogen ist und dann den Pass rüber gespielt hat. Ich fürchte, wir sind jetzt aus dem von dem Essen ausgeladen, das Sepp Schellhorn Vorwärts Steyr irgendwann spendiert.
Möglich, aber vielleicht können wir eben dann noch in den nächsten Wochen, Monaten das wieder gut machen. Auf jeden Fall auf diesem Wege nochmal Entschuldigung und vielleicht nochmal ein Restart. Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer Konferenz, Episode Nummer 42. Mein Name ist Johannes Christoffritsch und neben mir die Simmeringer Antwort auf Thomas Gottschalk, Harald Brandl. Servus.
Danke. Und Servus, ja.
Harald, wir haben schon ein wenig über das steirische Wundertor gesprochen. Was ist sonst noch heute so auf unserer Agenda?
Ja, jede Menge. Wir haben wie immer ein Power-Ranking. Mhm. Wir haben wie immer zwei Spiele im Fokus, darunter, darf ich schon verraten, einen von Vorwärts Steyr.
Ja, ja.
Wir sprechen über die 10 Gebote? Geilsten Nein. Trainer im Ausland aktuell,
Liga
2 Vergangenheit haben.
Ja.
Und das ist eine spektakuläre Liste, möchte ich fast sagen.
Eine elitäre Liste, würde ich sagen,
Nachdem der Hannes angedroht hat, 90 Minuten über Lionel Messi zu sprechen, sollten keine Fragen reinkommen, sind, glaube ich, 483 Fragen reingekommen.
Also das einiges. Wird, also das wird
abendfüllend.
Heute auch, das ist eine Fakt-Zwarer-Konferenz, die User-Fragerunde, die wird heute sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
Und sonst das Übliche. Wir hauen Adresse raus und viel gefährliches Halbwissen.
Genau, damit beginnen wir auch gleich mit den Aufregern der Runde. Denn ich würde noch gern auch mit dir über dieses Gemetzel am Tivoli sprechen. Drei rote Karten, Ronny Waldo, abseits der Kamera. Und der ist nicht der Einzige, sondern Stefan Helm wurde auf die Tribüne geschickt. Und auch Rami Tekir hat wegen einer Tätigkeit rot gesehen. Das war ziemlich wild, was da abgegangen ist.
Das war sehr emotional, ja. Vor allem Lino Carsten
beim nach dem Ausgleich.
Nach dem Ausgleich gegen ZZN. Ja, auch sehr hart an der Grenze, muss man schon sagen. Auch bei der roten Karte von Rami Tekir, die Aktion von Christian Ramsebner im Vorfeld, ja.
Die ist auch ungeschoren davongekommen, also nicht mal gelb kassiert, der Innenverteidiger von St. Pölten. Da haben sie schon auch sehr viel Glück gehabt. Generell ist es die erste Niederlage unter Masaki Moraes für Wacker Innsbruck. Wo steht Wacker deiner Meinung nach aktuell? Es ist auf nach wie vor schwer.
Platz 1, nämlich der Tabelle der rein-roten Karten. 5 rein-rote Karten in der Saison schon.
Krass.
Knaller, Jamnik und Hager hat es auch schon erwischt im Laufe der Saison. Wahnsinn, oder?
Ist eigentlich,
kurioserweise keine gelb-rote, Entschuldigung, dass ich dich wieder unterbreche.
Es ist ein komisches Kontrastprogramm zu dem sehr, sehr ruhigen Masaki Moraes. Klar, die anderen roten Karten, die hat man eben im Vorfeld schon kassiert, aber trotzdem. Hat sich ja auch ein Trainer in der letzten Woche via Tiroler Tageszeitungen ins Gespräch gebracht, nämlich der Ex-Wacker-Spieler Iñaki Beja. Was sagen wir dazu? Glaubst du, hat der realistische Chancen, vielleicht wirklich auch das Traineramt in Innsbruck zu übernehmen?
Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein.
Wieso eigentlich nicht? Warum glaubst du nicht? Also er ist ja schon ein Fanliebling gewesen, die letzten 6 Jahre in La Liga unterwegs gewesen bei SDE Bar. Im Baskenland hat er auch für viel Furore eigentlich mit diesem kleinen, ich meine, er ist immer als Dorfclub bezeichnet worden, aber es ist schon auch eine Kleinstadt im Baskenland und hat aber schon auch für Aufsehen bzw. Erfolg gesorgt.
Ja. Also ich muss gestehen, ich habe die Trainerarbeit von die Co-Trainerarbeit von Iñaki Beja nicht detail verfolgt. Aber offenbar sollte er eher ein deutscher Trainer werden, oder?
Ja, zumindest laut Ponomarev. Auch da muss man wieder sagen, das ist scheinbar mal der Wunsch von Ponomarev. Bin gespannt, wer dann auch wirklich kommen sollte, beziehungsweise wie viel der Mitspracherecht auch ein Ponomarev haben wird in diesen ganzen Gesprächen. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend in Tirol bei Wacker Innsbruck. Sehr, sehr spannend war allerdings auch gestern. Du willst noch was sagen?
Ja, ganz kurz noch zu dem Rotthema.
Ja.
An einem Spieltag 2 rote Karten gegen Spieler, während das Spiel nicht läuft. Andersson in Dornbirns Andersson in der Halbzeitpause, also in dem Fall war es ja wirklich schon die Pause, nach einem Kopfstoß auch rot gesehen ist.
Und wieder war die Kamera nicht drauf. Ich glaube, wir
haben wir sogar. Du musst das nur rausschneiden. Der Hannes zeigt es euch dann.
Okay, jetzt sieht man auf jeden Fall, was war eigentlich? Ich hab's nämlich nicht gesehen. Ich habe das Spiel habe ich auch vertont. Aber da hat es geheißen, vom Cutter, da ist die Situation eigentlich nie aufgelöst worden.
Kopfstoß
war es. Ja. Na, bumm.
Aber okay. Du hast das ja eh gerade gesehen, Hannes.
Ja, stimmt. Wow. Sakra, was ist da los? 2 Brasilianer übrigens, die glatt rot gesehen haben. Abseits der Kameras, beziehungsweise einmal eben abseits der Kameras. Also viele Aufreger in Steyr, beziehungsweise auch in Innsbruck, aber auch beim kleinen Wiener Derby zwischen Rapid Wien 2 und den Young Violets Austria Wien. Koya Kitagawa mit seinem ersten Tor nach fast einem Jahr Pause. Da hat er lange Zeit Ladehemmung gehabt. Damals Anfang Dezember 2020 in der Europa League Gruppenphase gegen Arsenal getroffen und nun eben in Liga 2. Was wird das bewirken für den Japaner? Was glaubst du? Beziehungsweise den jetzt öfters in Liga 2 sehen. Also ich glaube nicht, dass die Idee dahinter ist.
Er trifft ja nur gegen Teams mit A, also Arsenal, Austria und jetzt steht am Städtenamen für Rapid 2. Ne? Ich finde, sonst war er eher blass in der Partie, aber bei dem Tor, vor allem die Ballmitnahme, wie er der Schieferl mit einer Bewegung stehen lässt, war schon sehr fein gemacht.
Also. Das war richtig fett. Auf der Gegenseite 6. Niederlage in Folge für die Young Violets Austria Wien. Man ist da wirklich momentan auch im Tabellenkeller. Was glaubst du, wackelt bereits der Trainersessel von Harald Suchert?
Gegenfrage, gibt es einen Trainer, der 6-mal in Folge verliert und dessen Sessel nicht zumindest ein kleines bisschen wackelt?
Schwierig, aber
zur Verteidigung von Harald Suchert muss man dazu sagen, dass er gefühlt alle Young Violets jetzt bei den Profis oben spielen.
Ja, darüber wollte ich auch ein wenig sprechen. Generell die Situation bei den Young Violets ist ja jetzt keine leichte. Also die Aufgabe eines Young Violets Trainers ist, glaube ich, alles andere als easy. Wenn man zurückdenkt an die Anfänge von Harald Suchert bei den Jungfeilchen, da hat man ja, glaube ich, auch 10 Runden gebraucht, um den ersten Sieg einzufahren. Also man hatte ja schon auch ziemlich Geduld. Für mich generell ein extrem charismatisch sympathischer Trainer. Bin mir nicht sicher, ob er vielleicht zu lange trotzdem bei den Young Violets ist, denn ich glaube, der hätte eben diesen Hype von der ersten Saison, wo er dann in der Rückrunde wirklich mit den Jungfeilchen ziemlich überall drüber gefahren ist, ist er dann auch zum Trainer des Jahres gewählt worden in Liga 2, dass man vielleicht mit diesem Push auch einen anderen Weg hätte gehen können.
Ja, Ich meine, andererseits, wie gesagt, seine Hauptaufgabe als Trainer der Young Violets ist es, junge Spieler zu entwickeln, und das sieht man ja bei den Austria-Profis derzeit, dass ihm das gut gelingt. Also von Ciadel Scheiwi über Matthias Braunöder, Muki Huskovic und wie sie alle heißen.
Und wer da alles auch in den letzten Jahren hochgezogen worden ist. Manfred Zakaria, Alexander Jukic, weiß nicht, hast du das schon gesagt?
Aber, Patrick Wimmer, ja. Benny Bichler.
Also,
also er zeigt, dass er Spieler so entwickeln kann, dass sie dann Bundesliga-tauglich sind. Und ja, alles andere als der Klassenerhalt ist für die Young Violets nach wie vor ja einfach nur Draufgabe, aber um die Klasse zu halten, müssen sie nichtsdestoweniger jetzt dann irgendwann einmal wieder punkten.
Also trotzdem, die Wertschöpfungskette eigentlich bei diesem Austria-Konstrukt mit Young Violets und der Kampfmannschaft, der scheint zu funktionieren. Wir machen weiter in unserem Programm mit dem Liga 2 Power Ranking.
Erst Porsche und am Ende Leihwand, würde ich sagen.
Das Zwarer Konferenz Power Ranking.
Okay, das, was die draußen machen, das ist mir wurscht.
In dieser Episode gibt es auf jeden Fall eine neue Nummer 1 im Liga 2 Power Ranking. Wir beginnen aber mit Platz 5 und diese Position geht diesmal an den FC Liefering. Eigentlich auf Position 2 in der realen Tabelle, aber trotzdem bei uns gibt es ein paar Punkte Abzug. Denn es läuft momentan rein spielerisch nicht bei den Jungbullen.
Genau. Ergebnistechnisch passt es ja. Also 11 Spiele in Folge umgeschlagen ist ja nach wie vor aller Ehren wert. Aber vor allem, wenn man sich die letzten 2 Spiele anschaut gegen Vorwärts Steyr, wirklich,
viel Glück, mit sehr viel Glück.
Wirklich sehr, sehr glücklicher Punkt mit diesem Last-Minute-Tor von Böckle. Ich meine, bei dem Tor frage ich mich ja nach wie vor, mörderisch das Steyr-Tor.
Ja.
Aber bei dem Gegentor, da stehen 11 Steyr-Spieler in dem Strafraum und kommen zweimal dann nicht einmal in die Nähe des Balles, als dieser,
ja, okay,
diese Freistoßflanke kommt.
Die Frage, die ich mir stelle, warum stehen 3 Lieferinger da komplett blank am Fünfer?
Ja, eben, das meine ich ja.
Also, das ist der Wahnsinn.
Für mich unverständlich, aber okay, wir reden über Liefering. Sehr, sehr glücklich. Und wie sie den Punkt gegen Blau-Weiß Linz geholt haben,
ja. Ich glaube, das wissen Sie selbst. Ganz ehrlich, ich habe die Partie ja kommentieren dürfen. Das ist für mich gefühlt die schlechteste Liefering-Leistung der letzten 3 Jahre gewesen. Also ich habe Liefering in einem Live-Kommentar wirklich noch nie so schlecht gesehen, so ideenlos nach vorne. Und man ist im Endeffekt auch von Blau-Weiß-Linz, von der eigenen Philosophie gefühlt, überrumpelt worden. Also da hat man ja zeitweise überhaupt nichts dagegen stemmen können. Und bei Blau-Weiß-Linz ist es einfach das Problem, dass die diesen Ball einfach nicht reinhauen. Ansonsten hätten die gut 2-3-0 auch gewinnen können. Und da fehlt eben meiner Meinung nach halt schon so ein Knipser, der Raphael Tuamena hätte sein sollen. Aber klar, Fabian Schubert in der Hinsicht, ich glaube, der hätte Blau-Weiß am vergangenen Samstag schon zum Sieg geschossen. Liefering mit Problemen. Ist es vielleicht ein bisschen das Programm der Lieferinger zu viel? Sind ja doch viele einerseits extrem jung und die haben eine englische Runde nach der anderen, denn viele sind eben auch in der UEFA Youth League im Einsatz.
Genau, beziehungsweise teilweise oben bei den Profis, teilweise unten bei der U18 in der ÖFB-Jugendliga. Es ist schon viel, was auf sie da, auf diese Mannschaft derzeit einprasselt. Ja. Hinzu kommt 28 Spiele eingesetzt inzwischen, René Aufhäuser. Also da ist sehr, sehr viel Rotation drinnen. Es sind nur mit Rapid 2 und den Violets 2 Vereine, die noch mehr Spieler eingesetzt haben. Der ein oder andere, also ich finde zum Beispiel Moritz Kierkegaard hat es jetzt am Wochenende nicht übermäßig gefreut, dass er da unten spielen hat müssen.
Also das hat man aber auch gesehen. Also selten Moritz Kierkegaard auch so schlecht gesehen. Andererseits, der ist eben 18 Jahre, also da kann man schon mal eine Leistungsschwankung, glaube ich,
natürlich
auch in Kauf nehmen.
Dass wir nach 11 ungeschlagenen Spielen und jetzt 2 unentschiedenen Folge darüber reden, dass Liefering schwächelt, zeigt ja auch, welches Standing sie sich in den letzten sagen wir mal 2 Jahren ungefähr erarbeitet haben.
Ja, ja, definitiv. Also für mich gefühlt eben eine Mannschaft, die da zwischen Platz 1 und 5 eigentlich auch hingehört. Daher war eben die Erwartung groß und die Enttäuschung ebenso groß nach den 90 Minuten gegen Blau-Weiß-Linz.
Apropos Blau-Weiß-Linz, ein kurzer Nachsatz noch. Was machen Dino Wawra und Gerald Scheiblehner nicht in dieser Woche?
Urlaub, schätzungsweise, weil sie...
Beim SK Sturm hospitieren, das war nämlich eigentlich der Plan, aber nachdem da ja Corona wütet und die quasi jetzt eine Woche lang komplett frei haben alle, ist dieser Plan leider ins Wasser gefallen.
Ja, bitter. Hätten sie vielleicht gleich irgendeinen Stürmer, wenn hätten sie noch mitnehmen können? Ja, ich glaube, da musst du ja dann in der zweiten Mannschaft schauen. Mario Grinze ist ja, glaube ich, noch immer bei Sturm Amateure. Haben jetzt ja 13-0 gewonnen.
Ja, Wahnsinn, oder?
Das geht da ab.
Stadl-Bauer,
ja. Stadl-Bauer hat, glaube ich, ein Torverhältnis von minus 56 nach 13 Spielen. Die zerlegen sich gerade auch selbst.
Genau.
Machen wir weiter im Power-Ranking, oder hast du noch was für Liefering? Dann sind wir auf Position 4 und die begleitet in dieser Episode der FAC. Denn was ist mit den Floridsdorfern in dieser Spielzeit los? Seit 5 Spielen, Pflichtspielen ist man ungeschlagen. Und dort ist eben auch inklusive dieser Cup-Erfolg gegen die KSV inkludiert. Wahnsinn, einziger Verein, Liga 2 Verein, der es ins Viertelfinale geschafft hat und wirklich eine ganz positive Überraschung der FAC in dieser Saison.
Ja. Chapeau.
25 Punkte nach 14 Runden, so viel wie noch nie. Also das Trainergespann Möritz und Gitzow scheint richtig gut zu funktionieren. Man hat Blau-Weiß Linz in Linz geschlagen und zudem mit João Oliveira. Ich habe es zu Beginn der Saison schon mal angeteased, beziehungsweise ich habe erwartet, dass der explodieren wird, dass der ein guter Schachzug sein wird und es scheint aufzugehen.
Mhm. Nein, insgesamt wirklich sensationeller Herbst, den der FAC da spielt. Du sagst ja sehr, 25 Punkte, so viele wie noch nie. Wie viel waren es letzte Saison zu dem Zeitpunkt?
Ich meine, da hat es schon einen FAC-Hype gegeben, sage ich mal, aber ich glaube, da waren es um die 16, 17, also da waren schon einige weniger.
Ich schaue schnell nach, es waren 17, ja. Sehr gut, Hannes.
Ja.
Da haben wir Miron Muslic schon zum Bundesliga-Trainer gemacht, was er dann auch tatsächlich geworden ist.
Wir haben Miron Muslic zum Bundesliga-Trainer gemacht. Mittlerweile so einen belgischen Jupiler League-Trainer, oder? Zweite Liga?
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Co-Trainer bei Cercle Brugge.
Okay.
Oder? Ja.
Gefährliches
Halbwissen. So viel zum Thema, genau, gefährliches Halbwissen. Was ich besonders bemerkenswert finde, beim FAC 11 Gegentore erst.
Ja. Da hinten, das also läuft sehr gut.
Wirklich stark und da brauche ich nicht nachschauen, weil das habe ich mir vorher schon angeschaut. 25 waren es zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison.
Ja, die zwei haben das einfach richtig gut stabilisiert. Ich glaube, dass da auch noch einiges an Roman Ellenson in dieser Defensive steckt, weil er schon zu Beginn des Jahres sehr viel Fokus auf die Abwehrarbeit gelegt hat und da dann schon auch einen ziemlichen Switch gegeben hat zwischen FAC im Herbst, wo es ziemlich Entertainment pur war, Tore geschossen, aber auch ganz viele eben kassiert und dann hat es eben viele Partien gegeben, wo es 0-0, 0-1, 1-0 ausgegangen ist. Also vielleicht hat man diese Arbeit einfach auch sehr gut fortgesetzt und läuft sehr gut. Bin gespannt, was daraus du ihnen im Cup gegen den WAC zu.
Ja, durchaus etwas. Es hat auch der SV Lafnitz in der letzten Cup-Runde schon gezeigt, dass der WAC verwundbar ist. Und sie werden froh sein, dass es erst im Frühjahr ist, weil in der aktuellen Form will, glaube ich, niemand gegen den WAC spielen.
Bleiben wir gleich beim Thema SV Lichtenberg-Lafnitz. Es war wirklich ein richtiger Cup-Krimi. Erst im Elfmeterschießen hat man dann das
Verlängerung,
das schlechtere Ende für sich gehabt. Und trotzdem, in der Liga ist man 4 Partien ungeschlagen und man war ganz knapp dran an dieser Sensation gegen den WAC. Wir wiederholen uns eigentlich beim SV Lichtenberg-Lafnitz. Da gibt es irgendwie keine wirkliche Wellenbewegung. Das ist konstant gut, was das Team von Philipp Semlitsch zeigt.
Ja, sehe ich auch so. Letztendlich Neuzugang Fuchshofer auch wieder fit.
Ja, auch gleich beim Debüt getroffen.
Beim Debüt getroffen, jetzt das letzte Mal nur auf der Bank gesessen, aber ich weiß nicht, was da konkret los war. Goliro schade, jetzt hat wieder Lukas Wabnik gespielt, davor hat Elias Scherb gespielt. Sie sind konstant einfach, die Lafnitzer.
Extrem und ich will es nochmal erwähnen, diese Kaderbreite, Fuchshofer auf der Bank, du hast so viele Offensivspieler, das haben wir auch schon beim Zwarer-Check im Endeffekt genau unter die Lupe genommen, dieser Verein. dieser Kader, der kann einige Verletzungen eigentlich sogar noch in Kauf nehmen und man ist immer qualitativ noch gut aufgestellt. Dann in der kommenden Runde gibt es ja dann auch das Jahreshighlight für den SV Lichtleutel-Lafnitz beim Heimspiel gegen den GRK, dann um 21. November ab 10.15 Uhr natürlich live bei La Ola 1. Wir machen weiter im Power Ranking. Platz 2 geht dieses Mal an Austria Lustenau. 2:0 hat man gewonnen gegen den SV Horn. Also diese Krise will ich jetzt ja nicht sagen, dieser kurze Hänger gegen Blau-Weiß Linz und SK.
Ergebnismisere.
Ja, Ergebnismisere. Wenn man den Verlauf der Saison davor sieht, kann man das schon sagen. Das ist eine kleine Ergebnismisere, ist 2 Spiele nicht gewonnen. Aber eindrucksvoll jetzt auch am vergangenen Wochenende wieder sich zurückgemeldet. Und Alter, wie geil sind die Tore eigentlich von Austria Lustenau? Die können keine normalen Buden schießen. Das ist immer Hüttengaudi-Potenzial.
Ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht, was die trainieren. Aber ja, ich meine, Jam-Weitschuss-Spezialist, wie mir gesagt, ich weiß nicht, ob du dazu kommen bist, aber gefühlt waren 50% der Tore außerhalb des Strafraums.
Ich habe es mir leider jetzt nicht. Also ich glaube wirklich alle Tore, abgesehen die Treffer von Haris Tabakovic, die waren, glaube ich, alle in der Box, waren alle außerhalb der Box. Und da sieht man eben auch, wie viel Qualität Austria Lustenau hat in den verschiedenen Bereichen. Denn du hast eben mit Haris Tabakovic vielleicht die gefährlichste Strafraum-Cobra momentan in Liga 2, das zudem mit Mohamed Cham, mit Michael Chakur und ja mit Wallace, der ja oftmals eigentlich auch nur von der Bank auskommt, drei Spieler, die eigentlich immer ins Zentrum ziehen können und auch extreme Qualitäten im der Torabschlusstechnik haben. Also das schaut schon sehr Bundesliga-reif aus. Und heute hat es ja auch eine Meldung gegeben bei den Vorarlberger Nachrichten, auch Zweckstadion schaut sehr gut aus.
Ja, da ist diese Bauabstandsnachsicht eines Anrainers endlich besiegelt worden. Und jetzt geht es dann hoffentlich Schlag auf Schlag. Ich glaube, irgendwann im Dezember ist eine Gemeinderatssitzung. Korrigiere mich, wenn ich da irgendwie ein
Blödsinn. Das habe ich mir jetzt ja nicht mehr notiert.
Erzähl, ne, passt. Ist eine Gemeinderatssitzung. Bis dahin will der Bürgermeister auch schon die Zusicherung vom Land, sich an der Finanzierung des Stadions zu beteiligen. Da gibt es jetzt auch schon eine erste Rechnung. 18,6 Millionen Euro soll das Ganze kosten, laut Vorarlberger Nachrichten.
Ja. Schaut sehr gut aus für Austria Lustenau. Also die Bundesliga winkt und vielleicht klappt es in dieser Saison ja etwas besser wie vor knapp 10 Jahren, wo man dann in der Rückrunde ja wirklich alles fast verloren hat und einen riesen Vorsprung noch hergegeben hat. Ich glaube, schlussendlich ist das für Grödig aufgestiegen, oder? Mhm. Damals mit Sascha Poller, dieser Transfer im Sommer, Poller wechselt von Lustenau zu Grödig. Irgendwie war das damals, wenn ich mich jetzt nicht täusche, im Endeffekt damals eben der ganz große Spieler bei Austria Lustenau, Sascha Poller. Ganz große Spieler gibt es mittlerweile auch beim SKU Erdl-Glas am Stetten. Die Mostviertler, wir müssen ihnen natürlich in diesem Power-Ranking die Pole-Position geben, denn 3:0 auswärts beim GAK gewonnen, 5 Siege in Folge, 16:0 Tore. Man ist bereits auf Platz 4 und die Frage, sehen wir vielleicht irgendwann auch mal Bundesliga-Fußball in Amstetten, Harald?
Irgendwann vielleicht, ja. Nächste Saison noch nicht.
Ja, aber siehst du, so, wenn du in die Zukunft blickst, die nächsten 5 Jahre, für mich ist Amstetten, ich bleibe dabei, ich habe es, glaube ich, auch in irgendeiner Episode in der Vorsaison mal so bereits behauptet, dass ich glaube, dass der SK Amstetten eine potenzielle Bundesligamannschaft ist.
Ja, ich glaube eh auch. Ich meine, es ist natürlich schon noch ein bisschen was zu tun, aber ich glaube, dass die Region und der Verein vom Potenzial her es schon hergeben. Ja.
Ich glaube nämlich auch. Du hast Schwierigkeiten mit dem Stadion, das musst du eben schon für die Bundesliga adaptieren. Die ganze Infrastruktur, die gehört schon noch aktualisiert, aber trotzdem, sie haben jetzt ja keinen so schlechten Zuschauerschnitt. Man hat es auch jetzt wieder, okay, Rapid war irgendwie klar, dass die Hütte voll ist, wenn 2500 Leute rein dürfen. Aber ich glaube, du kannst da in dieser Region schon auch noch einiges bewegen. Frage, die ich mir halt immer auch stelle, wie viel Großvereine verträgt Niederösterreich? Ich meine, du hast St. Pölten, du hast den SV Horn, du hast dann eben auch den SKU Amstetten, der jetzt immer größer wird. Wie viele
die
haben
Admira.
Da? Ja, die Admira, Entschuldigung. Das Gefühl ist ja noch immer wieder Verein. Ja, den größten niederösterreichischen Verein. Ja, wie viel verträgt Niederösterreich noch?
Gute Frage, aber Niederösterreich ist sehr groß, ne?
Ja, eh. Ich meine, ähnliches Beispiel hast du ja in Oberösterreich auch, wo gefühlt aber noch mehr Fanpotenzial vorhanden ist.
Oder in der Steiermark.
Wo, ja. Ja, okay, passt schon, alles klar. Also wir sind d'accord, wenn wir glauben, dass der SK Amstetten irgendwann mal auch Bundesliga-Fußball bieten könnte.
Durchaus, wenn ein paar Entwicklungen in die richtige Richtung gehen, dann schon, ja.
Weißt du was? Wir hören einfach mal rein beim aktuellen Trainer Jochen Fallmann. Den haben wir nämlich im Sommer interviewt und auch schon mal die Bundesliga-Frage gestellt.
Ja, ich glaube, da müssen einfach strategische Entscheidungen von Vereinsseite fallen. Mein Zugang in Amstetten ist es schon so, dass wenn man den Verein näher kennt, für mich ein irrsinniges Potenzial in diesem Verein steckt. Aber man muss Schritt für Schritt gehen. Ich glaube, dass es in der nahen Zukunft noch kein Thema sein wird, aber das Potenzial wäre durchaus da. Und ja, wenn man oben die Vision hat, in Amstetten auch irgendwann einmal Bundesliga-Fußball zu spielen, die Möglichkeiten infrastrukturell, wirtschaftlich wären sicher gegeben. Und ja, eine spannende Geschichte, und vielleicht können wir das Buch aufschlagen und einmal anfangen zu schreiben und in weiterer Zukunft einmal auch über das nachdenken.
Also auch Jochen Fallmann verschließt sich dem Thema Bundesliga nicht, was wir auf jeden Fall auch noch ansprechen müssen im Vergleich zur Vorsaison, was Jochen Fallmann geschafft hat, nämlich diese Abwehr von Amstetten auch eine gewisse Stabilität zu verleihen. Mit 11 Gegentreffern hat man nämlich die beste Defensive in Liga 2, gemeinsam mit dem FAC. Wenn man sich da die Statistik der Vorsaison anschaut, da hat man 61 Gegentore kassiert und hatte die zweitschlechteste Defensive vor dem SV Horn. Wahnsinn, was sich da eigentlich entwickelt hat. Denn das Personal an sich hat sich jetzt in der Abwehr nicht so verändert.
Stimmt, ja. 453 Spielminuten ohne Gegentreffer inzwischen.
Ja.
Also was wirklich stark ist. Witzig. Kapitän Marco Stark.
Ja, das ist witzig.
Der ja bei der Wiener Austria arbeitet.
Ja.
Als Trainee in der B2B-Abteilung.
Das finde ich geil. Ja, das finde ich sehr geil. Passt aber auch. Marco Stock, bitte, nein, ich wollte dich jetzt eigentlich nicht unterbrechen.
Okay. Grundsätzlich, ich finde das wahrscheinlich auch ein Mitgrund des aktuellen Erfolgslaufs des SKU Amstetten ist vielleicht der Abgang von David Beham, was jetzt nicht heißt, dass David Beham dem SKU Amstetten geschadet hätte, aber es hat ein bisschen zum Umdenken geführt, auch bei Jochen Fallmann. Die spielen jetzt ein bisschen ein anderes System und das nicht mehr mit zwei reinen Stürmern, und das steht ihnen ganz gut zu Gesicht, finde ich. Also wenn man sich Philipp Schellnecker anschaut, der
explodiert
jetzt dadurch, dass er jetzt da links vorne so quasi als Schattenstürmer spielen kann, wesentlich besser zur Geltung kommt als Notlösung da in der Rechtsverteidigung zum Beispiel. Finde, Thomas Meyer kommt immer besser in Fahrt. Ich finde, Alin Roman spielt seine 3-4 Zuckerpässe pro Partie. Also da passt schon wirklich sehr, sehr viel. Und dann haben sie halt vorne noch einen, der trifft. Ne?
Ja, und du hast eben vorne auch eine gewisse Flexibilität. Du hast einerseits natürlich Stefan Feiertag, zu dem kommen wir später noch, denn der ist einer unserer Spieler im Fokus. Also so viel kann man schon mal vorweg verraten. Aber du hast eben mit Wale Musa Ali einen komplett anderen Spielertyp. Du hast dann aber auch noch einen 2,2 Meter großen Isländer, den du auch immer reinhauen kannst und der da ein paar Bälle von oben reinnickt. Also vor allem diese Variabilität im Spiel von Amstetten, die macht mich einfach momentan fertig. Du hast es schon angesprochen. Nach dem Abgang von David Beham hat man zwei extrem gute Transfers getätigt. Einerseits eben mit Thomas Meyer und andererseits mit Stefan Feiertag. Die müssen dir dann natürlich auch so aufgehen. Aber Thomas Meyer, also sein Signature-Move auf der rechten Seite nach links rein und dann mit dem linken Schlappen so Richtung Tor ziehen, das kennt man ja auch noch aus seiner Zeit bei Austria Lustenau. Hat oftmals funktioniert mit Ronny Waldo. Erinnere mich noch da gut zurück an ein Traumtor gegen die Juniors Oberösterreich, wo sie dann aber 5-8 verloren haben. Aber komplett ähnliche Situation, und das funktioniert eben jetzt auch mit Stefan Feiertag extrem gut. Da ist mächtig viel Potenzial dahinter. Und ich habe schon gesagt, 11 Gegentore. da war eben auch ein 0-4 gegen SK in St. Pölten dabei. Also richtig, die haben ja in den anderen Partien richtig gut hinten dicht gehalten. Und ich bin gespannt. Auch diese Geschichte mit Marco Stark finde ich geil, dass er da eben als Trainee bei der Austria jetzt da auch seinen Weg gehen wird. Bin gespannt, ob er trotzdem vielleicht irgendwann ja doch nochmal vielleicht in der Bundesliga spielt. Kann ja auch sein. Mhm. Marco Stark hat ja auch seine Erfahrungen gesammelt in der Bundesliga bei der Austria. Ein paar Einsätze hat er damals gemacht bei den Veilchen. Und auch immer ganz interessant, folgt der SKU am Stetten auf Instagram, sind jetzt auch auf Twitter seit Neuestem. Also der erste Post war das 3-0 gegen den GRK. Und auf Instagram jedes Mal nach einem Sieg in der Kabine singen sie irgendein Lied von Lorenz Büffel oder irgendein Mallorca-Typ. Letztes Jahr war es noch ein anderer Song, weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie der schon geheißen hat. Ich könnte ihn singen, das tue ich aber nicht.
Schade.
Aber irgend so einen witzigen Song von Lorenz Büffel. Ich würde aber gerne auch nochmal über diese Situation sprechen, nämlich das Feiern nach der Partie, nach dem 3-0 gegen den GRK. Und was fällt da einem auf? Wale Moussa Ali, was ist los? Ist er der Partycrasher in Amstetten?
Schwer zu sagen. Ich meine, vielleicht war er einfach wirklich sauer, dass er nicht von Anfang an gespielt
hat. Es kann nur so sein, oder?
Vielleicht hat auch das Steffen Baumgart-Syndrom.
Steffen Baumgart, also nach Anthony Modest, dieser Tanz mit Anthony Modest.
Nein, das ist einfach nicht lächeln, wenn Fotos gemacht werden.
Ja, okay, aber Wale Moussa Ali kennt man auch anders von seinem Torjubel her, beziehungsweise auch von solchen Kabinenvideos. Also ich glaube, da war irgendwas schätzungsweise eh angepisst, weil er nicht von Beginn an gespielt hat. Auch verständlich, passt ja so. Muss ja da jetzt auch nicht mitmachen, aber ich habe das einerseits das Video wieder geil gefunden und dann auch ein Instagram-Post von einem Stetten, wo halt wirklich ein jeder, aber alles gibt, um diese Euphorie auch zu verdeutlichen. Und dann siehst du Wale Moussa Ali, der da reinsteht, dass es also wieder 3 Stunden auf irgendwen warten und versetzt geworden ist. Also ganz kuriose, ganz witzige Szene. Das ist auf jeden Fall unser Power Ranking.
Du, ja, noch ganz sagen. Kurz, ein bisschen muss ich schon noch auf die Euphoriebremse treten, was den SK Urmstetten angeht. Das Spiel gegen den GRK war, finde ich, in der ersten Hälfte völlig ausgeglichen. Hätte auch komplett in die andere Richtung kippen können, wenn der GRK bei der Chancenverwertung ein bisschen kaltschnäuziger gewesen wäre. Das 5-0 gegen die Juniors, da sind die Juniors halt auch komplett auseinandergebrochen in den letzten Spielminuten. Also das schaut schon deutlicher aus, als es tatsächlich war.
Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Pokalspiel gegen Rapid, da war man auf Augenhöhe. Also da hat Rapid Glück gehabt, dass also nach anfänglich guten Phase von Rapid ist eigentlich am Stetten immer besser in die Partie gekommen. Das 2-0 hätte auch nicht zählen dürfen, war ein ganz klares Foul. Die ersten 2 Tore hätten nicht zählen dürfen, weil beim zweiten Treffer war davor ein Foul, was keins war. Und beim ersten war ein Foul von Taxi Font, dass das nicht gegeben worden ist. Dann könnte die Partie nämlich ganz anders ausgehen. Also da hat man lange Zeit auch mit Rapid mitgehalten. Also ich würde jetzt nicht nur diese Partie als Referenz nehmen gegen den GRK, beziehungsweise gegen die Juniors.
Nein, verstehe mich nicht falsch. Es ist schon aller Ehren wert, was da, was Amstetten da liefert, aber die letzten 2 Ergebnisse sind leistungstechnisch vielleicht eine Spur zu hoch ausgefallen.
Ja, das stimmt. Also ein 3-0 hat sich der GRK sicherlich nicht verdient. Auch das Eigentor von David Beham, aber dazu kommen wir auch noch später.
Apropos noch ganz, ganz abschließend, das können wir dann vielleicht auch noch kurz einspielen, beim 5-0 gegen SK Amstetten. Sebastian Leimhofer geht auf die Tribüne jubeln.
Beim was? Beim 5-0?
Ja, als er das Tor geschossen hat. Ich glaube, nach seinem ersten Tor sogar. Bin ich ganz sicher.
Er geht auf die Tribüne?
Ja.
Echt?
Ja.
Dann muss ich mir nochmal anschauen. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit den Spielern im Fokus.
Jetzt los. Soll ich jetzt nach der Reihe oben sagen, oder?
Viva la... Zwei. Viva la... Ja. Spanisch.
Aber wenn ich mal bereit bin, oder?
Eieiei. Okay, nochmal.
Viva
la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Herrlich.
Die Admiral, zweite Liga.
Live bei La Ola 1.
Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz. Nach wie vor nehmen wir die französische Antwort auf Thomas Gottschalk, Harald Bronté. Und wir machen jetzt die Spieler im Fokus. Und ich würde gerne starten, Harald, nämlich mit Stefan Feiertag, um thematisch auch auf diesem Thema am Stetten zu bleiben. Denn im Mostviertel ist aktuell eigentlich Jeder Tag Feiertag und er ist dafür verantwortlich, Stefan Feiertag. 19 Jahre jung, kam erst Ende August, um auch die Lücke, die der Peham-Abgang zu schließen. Und es läuft einfach bei Amstetten. 5 Tore in den letzten 5 Spielen. Gleich viele Tore wie Haris Tabakovic, Joao Oliveira im gleichen Zeitraum. Nur Ronivaldo hat mit 7 Tore mehr geschossen in diesem Zeitraum. Und wir haben den Stefan einfach gleich mal selbst gefragt, warum es momentan so gut läuft.
Ich glaube, wir sind eine richtig gute Mannschaft mit einer hohen Qualität im Kader und ich fühle mich richtig wohl in der Mannschaft, bin super integriert und ich bekomme einfach das nötige Vertrauen, was ich für mein Spiel brauche, egal ob vom Trainer oder von den ganzen Kollegen. Und dieses Vertrauen habe ich einfach von der Austria nicht immer so bekommen, wie ich es gern gehabt hätte und deshalb bin ich umso glücklicher, dass es jetzt bei Amstetten so gut läuft. Wir sind sowohl defensiv als auch offensiv stark. Also ich glaube, jeder weiß da genau seine Aufgaben. Jeder weiß genau, was der Trainer vor einem will. Und wir agieren einfach als Mannschaft. Und ich glaube, das zeichnet uns aus, dass jeder weiß, was er in der Defensive und in der Offensive zu tun hat. Und ich glaube, wenn der Weg jetzt so weitergeht, wie er jetzt ist, dass für uns richtig weit gehen kann. Ich rede jetzt da nicht von einem Meister oder irgendwas anderes, aber wir wollen sie im oberen Tabellendrittel festigen und da eine Rolle spielen. Und dann werden wir sehen, wie weit es geht.
5 Tore in 11 Spielen für Amstetten, 5 Tore in 42 Spielen für die Young Violets. Wie erklärst du dir das, Harald?
So wie er. Er spürt wahrscheinlich jetzt einfach das Vertrauen und das hat irgendwie nicht gepasst bei der Austria für ihn.
Ja, und scheinbar scheint einfach dann im Mostviertel alles für Stefan Feiertag auch zu laufen.
Hat er inzwischen dieselbe Bilanz wie bei der Austria fast. 42 Spiele für die Young Violets, auch 5 Tore, nur halt mit 3 ein Assist mehr als jetzt in Amstetten.
Das habe ich ja gerade gesagt. Hast du nicht zugehört?
Nein, eigentlich nicht. Gut, machen wir es noch einmal. Ja,
ja. Ich denke mal, Alter, wie mit dem verwaschen.
Entschuldigung.
Okay. Boah, jetzt habe ich natürlich einen hochroten Schädel. Wo wir jetzt hin? Passt. 5 Tore in 11 Spielen für Amstetten und 5 Tore in 42 Spielen für die Young Violets. Wie erklärst du dir das, Harald?
Offenbar ist er ein Stürmer, der das volle Vertrauen seines Trainers braucht und ich denke, das hat er bei den Young Violets einfach nicht gespürt.
Du hattest ja Stefan Feiertag bereits 2019 eigentlich im Fokus, hast ihn damals auch mitgenommen in das Ranking der 50 größten Talente des Jahres. Wie hast du jetzt seine Entwicklung seither gesehen? Es ist doch ein wenig stagniert.
Ja, war ja einer, der sehr viel getroffen hat im Nachwuchs. Dann bei den Young Violets irgendwie hat es nicht so recht gepasst, was ihn, glaube ich, persönlich wahrscheinlich auch sehr hart getroffen hat, weil er tatsächlich Austria-Fan ist.
Genau.
Zumindest war, vielleicht ist es jetzt nicht mehr.
Ja, vielleicht hat sich das geändert. Ja. Kann natürlich sein. Hat er, glaube ich, auch in einem Interview irgendwie gesagt, dass er auch als Kind in
Austria-Bettwäsche
geschlafen hat. Also so ganz hat es aber dann auf dieser Ebene eben noch nicht ganz gefunkt. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder die Rückkehr. Anfänge beim SV Horn gemacht, dann auch lange Zeit in der Akademie von St. Pölten. Unfassbare 277 Tore in 265 Nachwuchsspielen. Von den Stats her ist das schon ziemlich Lewandowski-like und auch er ist einer seiner Vorbilder.
Ja, ich glaube, für mich Stürmer, da gibt es einige Vorbilder, aber es sind nicht die klassischen wie der Robert Lewandowski oder der Karim Benzema. Ich glaube, von solchen Spielern kann man, wenn man die im Fernsehen sieht, unglaublich viel lernen und die wissen einfach, wo es Tor steht und für mich ist es immer unglaublich zu sehen, wie die aus jeder möglichen Torschance ein Tor schießen. Und aber ich glaube auch, wenn ich einen Cousin habe, der in der deutschen Bundesliga spielt, dass ich von dem auch unglaublich viel lernen kann und auf den hochschauen kann. Und von dem versuche ich mir einfach auch so viel wie möglich Tipps und Tricks zu holen und ihm einfach täglich oder wenn ich im Fernsehen sehe, auf die Beine zu schauen, um von ihm zu lernen.
Die Rede ist da natürlich von Dominik und Christoph Baumgartner, ist nämlich der Cousin von den beiden. Mhm. Da auch wieder diese Basis SV Horn, also haben wir schon in der letzten Episode über die größten Talente vom SV Horn gesprochen. Vielleicht Stefan Feiertag ja auch einer, der in Zukunft da vielleicht noch reinrutscht in so eine Elf, denn der ist 19 Jahre jung. Was glaubst du, wohin geht der Weg
von Stefan Feiertag? Ich bin jetzt einmal gespannt, ob es schafft konstant seine Qualitäten als Torjäger im Erwachsenenbereich unter Beweis zu stellen, weil daran wird es liegen, wie weit er kommt in seiner Karriere. Er ist ein eher doch Strafraumstürmer, einer, der halt wirklich da ist, wo es was zu erben gibt. Und wenn er das konstant ausspielen kann, dann denke ich, dass ihm schon sehr, sehr viele Türen offen stehen.
Du hast es gerade angesprochen, er ist Strafraumstürmer. Ist das ja auch nicht eigentlich der Typ Stürmer, der den Young Violets bzw. der Austria ein wenig fehlt? Für mich ist es ja überraschend gekommen, dass der überhaupt nicht, ich meine, bei der Austria, auch jetzt beim kleinen Wiener Derby habe ich mit Jochen Fallmann länger darüber gesprochen während der Partie, warum eigentlich es die großen Wiener Vereine nicht schaffen, einen Stoßstürmer zu kreieren, einen Stoßstürmer zu entwickeln. Da bedient man sich eigentlich immer von anderen Vereinen oder Spieler aus dem Ausland. Aber im Grunde, wer war der letzte große Rapid-Stürmer, der auch bei Rapid durch die Jugend gegangen ist? Ja, da ist Funkstille. Genau. Gefühlt ist es nämlich wirklich Hans Krankl. Rapid bringt gute Innenverteidiger raus, Mittelfeldspieler bei der Austria auch, aber es fehlt eben so wirklich das Gespür für die Neuner-Position. Also das ist für mich unerklärlich. Mhm. Vielleicht hat man da auch zu sehr in den letzten Jahren immer wieder diese falsche Neun forciert und auf die klassische Neun den Stoßstürmer vergessen.
Also zumindest gerade bei der Austria ist das ein Spielertyp, der jetzt nicht gefragt ist in der Akademie gefühlt, weil die halt darauf Wert legen, spielerische Typen auszubilden. Der klassische Austria-Spieler, wenn man so sagt, in der Akademie, das sind halt die Prokops und Fitz etc. Und vielleicht Huskovic, aber halt keine Strafraumstürmer, keine Brecher da vorne.
Ja, aber die brauchen halt irgendwen in der Mitte, richtig, auch den Ball reinhaut.
Natürlich, also, natürlich.
Das ist ja das Problem. Ganz bei dir, ja. Ja, also ich glaube, ich verstehe es ja auch. Und ich glaube auch seit Messi und Ronaldo ja auch lange Zeit zu Beginn seiner Karriere eher über die Seite gekommen, haben sich natürlich viele auch gedacht, ich will auch eher so ein Außenbahnstürmer sein, der dann nach innen zieht und den Abschluss sucht. Und dann war eigentlich gar nicht mehr so der große Wunsch bei den jungen Fußballern, dass sie, was weiß ich, Toni Polster werden, Toni Polster 2.0 oder sowas in der Richtung. Mhm. Und glaube, dass dahingehend aber auch in Zukunft hingearbeitet werden muss, denn man sieht es ja überall, an allen Ecken und Enden fehlt irgendwie so auch ein richtiger Typ Brecher. Kommen wir sicherlich später dann auch noch zum Sprechen, wenn wir unseren Quotenfokus haben. Bei der Partie Österreich gegen Israel, dazu aber später mehr. Bin ich auf jeden Fall gespannt, ob es ein Umdenken gibt. Stefan Feiertag hat jedenfalls noch Vertrag bis 2023 bei Amstetten. Und hier fragen wir den Stefan gleich nochmal selbst, wo sieht er sich in 5 Jahren?
Ja, natürlich ist schwer zu sagen, was in 5 oder 10 Jahren ist. Aber natürlich hat jeder Fußballer den Traum, einmal in einer großen Liga zu spielen, egal ob Deutschland, England, Spanien. Aber mein primäres Ziel ist jetzt einfach einmal mit Amstetten Spielpraxis sammeln, dass ich so viele Tore schießen kann wie möglich, dass ich meine fußballerischen Fähigkeiten weiter verbessere und dann so schnell wie möglich in die Bundesliga zu kommen. Und von dort dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Aber für mich ist jetzt einmal wichtig, in Amstetten meine Leistungen abzurufen und mich ständig weiterzuentwickeln.
Also wir bleiben auf jeden Fall dran an der Karriere von Stefan Feiertag. Und jetzt kommt dein Spieler im Fokus, Harald. Wer ist es?
Mein Spieler im Fokus ist das Gesicht des Aufschwungs des SK Vorwärts Steyr, nämlich Oliver Philipp. Der 23-Jährige hat in den letzten 3 Spielen 2 Tore und 3 Assists angeschrieben. Und das ist für einen Spieler vom SK Vorwärts Steyr schon wirklich aller Ehren wert. Er war an 5 der letzten 6 Steyr-Tore direkt beteiligt. Also man kann sagen, der ist jetzt wirklich bei seinem neuen Club angekommen. Und obwohl er erst 23 Jahre alt ist, hat der ja eigentlich sehr, sehr viel Erfahrung schon in Liga 2 gesammelt, nämlich 117 Spiele, aber halt nur 13 Tore und 14 Assists, was für einen Offensivspieler wie er es ist, sagen wir mal, ausbaufähig ist. Über 5 Jahre ist sein, eher 5,5 Jahre, glaube ich, ist sein Liga 2-Debüt schon her. Der hat im Februar 2016, kurz nach seinem 18. Geburtstag, unter Thomas Letsch für den FC Liefering debütiert. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst.
Ich weiß, dass er UEFA Youth League-Sieger geworden ist.
Genau, ja. Der ist ursprünglich hat er in der Akademie des SK Sturm gespielt und ist noch während der Akademiezeit dann von Red Bull Salzburg abgeworben worden. Hat dann eben die Youth League gewonnen. Sein Höhepunkt waren 3 Tore beim 5:0 gegen PSG. Sein wahrscheinlich Tiefpunkt war es, dass er im Final Four Turnier dann nicht mehr im Kader war und dementsprechend war dann im Sommer auch sein Red Bull Abenteuer im Sommer 2017 wieder vorbei. Er ist dann zum SK Sturm zurück. Da ist überhaupt nicht gelaufen, also zuerst einmal verletzt in die Saison gestartet, hat dann im Herbst ein paar Kurzeinsätze unter Franco Foda gekriegt und war dann eigentlich kein Thema mehr bei den Grazern, ist dann wieder in die zweite Liga zurück, nämlich an WSG Tirol, damals noch WSG Wattens, verliehen. Hat dort viel gespielt, aber halt mit 1 Tor und 0 Assists auch überschaubar angeschrieben und daraufhin ist der Vertrag beim SK Sturm dann ausgelaufen, dann ist er zu Blau-Weiß Linz. Jo, 59 Spiele, 4 Tore, 11 Assists geht, aber jetzt auch nicht übermäßig. Aber jetzt ist ihm eventuell der Knoten geplatzt. Und noch ein kleiner Funfact am Rande. Oliver Philipp war in seinen Jugendjahren sehr erfolgreicher Skifahrer. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Der war
gebürtiger Leobener, okay. Ja,
ja, der hat für die KSV Kapfenberg ist er Ski gefahren, war Technikspezialist und war, wenn ich das richtig recherchiert habe, unter anderem 2012 steirischer Slalommeister.
Was? Ja. Wirklich?
Hat erst mit 15 Jahren dann tatsächlich aufgehört zum Skifahren und sich auf den Fußball konzentriert.
Krass. Wirklich krass. Ja. Also das ist mir komplett neu. Kannst du eigentlich Skifahren?
Ja, für einen Wiener sogar gut.
Oder Snowboarden? Oder?
Nein, gar nicht. Habe ich kurz einmal probiert, das ist nicht meins. Aber Skifahren kann ich doch nicht so schlecht.
Ich habe das damals so lange hergetragen, das Erlernen des Snowboardfahrens, dass ich mich irgendwann mal zu einem Snowboardrennen angemeldet habe, obwohl ich noch nie auf einem Snowboard gestanden bin. Und bin 2 Tage vor, habe ich angefangen zum Snowboarden, habe allerdings nur eine Kurve wirklich meistern können. Also ich glaube, nach rechts habe ich fahren können, aber nach links eben nicht. Und das Rennen endete dann eben beim 2. Tor, weil ich dann nicht mehr weiter fahren habe können, weil ich war eben nicht imstande, nach links zu fahren. Kurze Anekdote aus meinem Leben, aber zumindest habe ich dadurch erlernt, Snowboard zu fahren. Danach bin ich nämlich dran geblieben und bin steirischer Big Air Meister geworden.
Ja, ich erinnere mich. Du und Stefan Gimpel.
Ja, Bro. Das ist ein Bro von mir. Ja, ja, stimmt schon. Da waren wir in der Szene ganz oben. Mhm. Aber ja, bin eben nicht dran geblieben. Egal, scheißegal. Oliver Philipp, nochmal zum Thema zurück. 2 Jahre gefühlt so irgendwie so in der Warteschleife gewesen. Ist Steyr jetzt genau die richtige Plattform, um dann nochmal durchzustarten? Vielleicht Daniel Madlener, der Lehrmeister, den er gebraucht hat.
Womöglich, ja. Also ich meine, ich hätte am Anfang der Saison hätte ich gesagt, ich bin nicht sicher, ob Steyr die Plattform ist, wo man dann auch statistisch so auf sich aufmerksam machen kann, dass es irgendwie funktioniert. Aber wenn er da dran bleibt und wenn er so weitermacht, wie er es in den letzten Wochen getan hat, dann denke ich schon, dass Oliver Philipp da vielleicht den einen oder anderen Verein noch einmal auf sich aufmerksam machen kann und sagen, was weiß ich. Ich meine, der ist erst 23 Jahre alt. Also er ist jetzt, hat, glaube ich, um die 30 ÖFB-Nachwuchsländerspiele auch schon in den Beinen. Also, dass der Talent hat, umsonst holt dich auch nicht Red Bull Salzburg in die Akademie, ist ja unbestritten.
Das kann ich nur so unterstreichen. Das waren auf jeden Fall unsere Spiele im Fokus. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter mit Ranked.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was?
Bitte? Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schon auch Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt das?
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Oftmals ist es ein Schleudersitz, aber auch manchmal die Basis für eine steile Karriere. Die Rede ist natürlich vom Trainersessel in Liga 2. Wir wollen einen Blick zurückwerfen auf die 10 prominentesten Liga 2 Trainerexporte der letzten Jahre und starten gleich mal mit Rang 10. Und den bekommt Lasat Djabi, der mittlerweile im afrikanischen Clubfußball eine große Nummer ist, Harald.
Durchaus. Also in Europa, glaube ich, haben es wenige am Schirm, aber der hat mit Raja Casablanca die CAF Confederations Cup gewonnen. Das ist so quasi das afrikanische Pendant zur UEFA Europa League. Und das ist nicht nix, oder?
Das ist nicht nix, denn vielleicht, ich meine, eigentlich muss man, Lasa Chabi muss man schon kennen, glaube ich, oder? Lange Zeit ja, auch in Österreich auch gewesen, Anfänge bei Austria Lustenau, bei den Amateuren, beziehungsweise dann auch als Co-Trainer unter Edi Stör, schlussendlich dann auch Cheftrainer geworden bei den Ländle-Kickern und dort eben viele Jahre auch in der zweiten Liga gearbeitet. Unter anderem auch in der Bundesliga für die SV Ried, mit denen hat er dann auch in der zweiten Liga gearbeitet und dann kam 2018 der Transfer nach Thailand zu Ratchaburi Mitrpol, nach Thailand auf jeden Fall. Da war er allerdings nur 8 Spiele und dann der Wechsel nach Tunesien zu US Monastir, bevor es schlussendlich 2020 eben zu Raja Casablanca gekommen ist, zu diesem Transfer. Und ich glaube, er wartet noch auf dieses erste legendäre Derby vor einer Zuschauerkulisse gegen Wydad, denn das ist berühmt-berüchtigt. Ich habe da auch vor ein paar Jahren oder ich glaube im Vorjahr mal die 11 Freunde dieses Derby ein wenig auch porträtiert. Da geht's ziemlich zu. Ja,
völlig ihre Choreos und Fanszenen und so weiter. Und ich habe letztens ein Interview gelesen von Lasa Chabi, wo er erzählt, ich meine, der ist ja wirklich ein sehr prominenter Mann in Marokko, er kann eigentlich kaum irgendwo rausgehen, ohne dass er dann um etliche Selfies gebeten wird und so weiter.
Und seinen Start, den hat er also in Österreich in Liga 2 gemacht. Wir machen weiter mit Platz 9. Der hat zwar jetzt nicht unbedingt den Kickstart in Liga 2 gemacht, aber er hat auch eine Liaison gehabt. 2007, 2008 bei den Red Bull Juniors. Die Rede ist von Lars Söndergaard.
Ja, in Österreich ein sehr prominenter Name, war Trainer bei der Salzburger Austria, war Trainer bei der Wiener Austria, Spartentrainer damals, hat es geheißen, und Günter Grundsteiner als Manager. War beim GRK quasi in der Schlussphase des GRK, wie man ihn damals gekannt hat, bevor es dann finanziell ganz steil bergab gegangen ist. War beim FC Wacker, war zwischendurch, danach war er dann Akademieleiter in Salzburg. Und ist dann nach Hause gegangen, nach Dänemark, wo er in der dänischen Liga einige Vereine trainiert hat und ist seit 2018 dänischer Damenteamchef, Frauenteamchef, Entschuldigung. Und da durchaus erfolgreich, zumindest wenn man sich die jüngsten Quali-Ergebnisse anschaut. Ich darf nur ganz kurz die vortragen. EM-Quali, 9 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen, Torverhältnis 48:1.
Läuft.
WM-Quali aktuell 4 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen, Torverhältnis 28:1. Also
4 Spiele, 28 Tore? Okay, ja.
Ich meine, und der hat mit.
Scheint ein bisschen die Gruppe zu dominieren.
Mit Pernille Harder wirklich einen der absoluten Superstars des Frauenfußballs da in seinem Kader.
Ja, und sein Vertrag ist im Vorjahr auch verlängert worden bis 2023. Man ist also scheinbar sehr, sehr zufrieden, auch mit der Leistung von Lars Söndergaard. War ja auch in den letzten Wochen immer wieder so ein bisschen Thema beim GRK, beziehungsweise also zumindest in den Fanform ist oftmals auch der Name Lars Söndergaard gefallen. Ich glaube, der ist trotzdem kein Thema. Also wenn der da Weltmeisterschaften und Europameisterschaften spielt, ich glaube, das ist... Der hat sich da was aufgebaut und der ist noch lange nicht am Ende seiner Aufgabe angelangt.
Ich denke auch, ja. Ich habe vor, ich glaube, einem halben Jahr mal mit ihm telefoniert. Der fühlt sich schon sehr, sehr wohl mit dieser Aufgabe und kommt, wenn es Corona zulässt, gerne nach Österreich, aber dann nach Salzburg oder Tirol.
Zu zweiter Konferenz.
Salzburg oder Tirol Skifahren.
Ja, okay.
Oder mit dir Snowboarden.
Ja, natürlich. Und Stefan Kimpel, wir drei. Hey, das wird richtig cool auf der Halfpipe. Machen wir weiter mit Platz 8. Peter Zeidler. Auch der 2012 bis 2015 beim FC Liefering, mittlerweile Trainer von Fabian Schubert beim FC St. Stimmt, Gallen. Ja. Also da gibt es eine Überschneidung in zweifacher Hinsicht, weil eben Peter Zeidler auch seinen Beginn bei den Salzburgern in Liefering gemacht hat, war im Grunde der erste Trainer des neu gegründeten Vereins FC Liefering.
Genau, und ist dann gleich einmal Meister geworden in der Westliga.
Relegation gewonnen gegen?
Den LASK.
Krass eigentlich, oder? Das ist schon heftig damals, wenn man bedenkt, vor 9 Jahren. Da war der LASK in der Regionalliga und hat Relegation gegen Liefering gespielt und verloren.
Ja, wobei wir ein aktuelles Duell zwischen Liefering und dem Lasker ausgehen würde, würde ich mich jetzt auch nicht festlegen wollen.
Ja, das ist ein Duell auf Augenhöhe, würde ich sagen. Also von dem, ja, okay. Ich meine, wir haben im Power Ranking die Liefering auch etwas schlecht gemacht heute. Vielleicht in dieser Phase ein Duell auf niedriger Augenhöhe, würde ich sagen, rein qualitativ. Aber da war er eigentlich sehr, sehr erfolgreich in der ersten Saison. Platz 3, danach sogar Platz 2 geholt. Übernahm dann 2015 auch Red Bull Salzburg von Adi Hütter. Aber da hat es dann nicht mehr funktioniert.
Ja, das war irgendwie ein bisschen eine schwierige Phase für die Salzburger und auch für Peter Zeidler. Und sie haben dann recht schnell reagiert und Oscar Garcia geholt im Winter.
Mir hat ja eigentlich Salzburg auch unter Oscar Garcia nicht gefallen. Ich meine, es war eine sehr erfolgreiche Zeit, aber ja, es hat nie so richtig gematcht.
Ja, ja.
Also es war nie so dieser Fußball à la Marco Rose, Jesse Marsch, auch Roger Schmidt, für mich auch noch ganz davor, fast vielleicht der spektakulärste Fußball, Co. Adrianse, der hat einfach alles nach vorgehaut, ist mir vorgekommen. Das war damals eben komplett anderer Fußball, Oscar Garcia und Huub Stevens, das waren so zwar zum Teil erfolgreiche Zeiten, aber von der Attraktivität des Fußballs her hat mich damals der Salzburger Fußball nicht so begeistert, wie er das jetzt sicher in der Gegenwart macht, beziehungsweise auch in den letzten Jahren einfach diese weiteren Entwicklungsschritte gegeben hat. Aber auch wenn es in Salzburg nicht funktioniert hat, die Entwicklung von Peter Zeidler hat auf Trainerebene natürlich dann auch, ist weitergegangen und ging nach Frankreich und schlussendlich auch eben in die Schweiz.
Genau, war zuerst in Sion, in der französischen Schweiz. Dann war er bei Sochaux, tatsächlich in Frankreich, und jetzt ist er seit Jahren bei St. Gallen und bedient sich da immer wieder mal in Österreich. Hat ja auch Junior Adamo letztes Frühjahr unter seinen Fittichen gehabt als Leihspieler.
Hat sehr gut funktioniert. Fabian Schubert, da muss noch etwas mehr gehen. Im Pokal funktioniert es, aber auf Ligaebene noch nicht. Ich glaube, sie haben am Wochenende aber gegen den FC Basel gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. St. Gallen, das hat Basel die erste Niederlage zugefügt. Auch wieder sehr gefährliches Halbwissen, aber ich behaupte es jetzt einfach mal. St. Gallen hat Basel die erste Niederlage hinzugefügt.
Chapeau.
Und auch andererorts gab es etwas Positives zu vermelden, denn Gerd Struber ist mit den New York Red Bulls ins Playoff eingezogen in den USA. Der landet bei uns auf Platz 7, hat auch eine sehr kurze Phase und eigentlich eine sehr miese Phase gehabt in Liga 2. In der Saison 2018-2019 ist zwar ewig eigentlich auch bei Red Bull gewesen, auf viele Jugendakademien und U-Mannschaften durchgemacht, als Co-Trainer oder Trainer, zwischenzeitlich 2 Jahre in seiner Heimat Kuchl gewesen als Cheftrainer. Aber kannst du dich noch erinnern, Herr Liefering unter Struber? Das hat, also ich war damals auch nicht angetan, wie der WAC gesagt, okay, man holt Gerhard Struber als Trainer. Dachte mir, okay, bin ich gespannt, wie das funktioniert.
Stimmt. Ich meine, er ist auf Empfehlung von Christoph Freund gekommen, damals zum WRC, aber er hatte bei Red Bull nicht nur Befürworter. Und ja, dann natürlich auch als Lieferant-Coach, da ist es ja überhaupt nicht rund gelaufen.
Da war man, ich habe es eh aufgeschrieben, da hat er im Endeffekt eine Hinrunde mitgemacht, nach 15 Runden nur Platz 9. Und dann hat es eben wieder diesen Wechsel gegeben, ist er zurück als Talentmanager wieder auf die Seite getreten und ein paar Monate später der Wechsel zum WRC, der dann schlussendlich irgendwie so sein Karriereboost schlechthin war. Diese 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach, eine Partie, die ihm eben auch international Presse eingebracht hat, und dann ging es ganz schnell auch nach 4 Monaten weiter nach England zum FC Barnsley.
Genau, und hat spektakulär den Klassenerhalt dann geschafft an den letzten Spieltagen mit Last-Minute-Toren. Dann Barnsley wieder verlassen und nach New York zu den Red Bulls gewechselt. Das war ja dann ein bisschen schwierig in dieser Corona-Phase, weil gefühlt war er ewig New York-Trainer, ohne nach New York einreisen zu dürfen.
Ja, stimmt.
Jetzt haben sie, soweit ich das mitverfolgt habe, zuletzt im Herbst ein bisschen einen Hänger gehabt, haben jetzt aber dank eines Erfolgslaufs in den letzten Runden doch noch die Playoffs erreicht.
trainiert dort auch Daniel Reuer, also Ex-Rieder, der in den USA schon sehr, sehr lange mittlerweile unterwegs war. Auch in seiner Zeit bei Barnsley zu ein paar viralen Hits hat es auch gereicht. Ich kann mich dann noch an dieses Video erinnern, was auf Twitter viral gegangen ist von Gerhard Struber, wo er irgendwie eine Nachricht für einen Freund oder irgendeinen Fan aufgenommen hat. Sehr, sehr sympathisch, vor allem das tirolerische. Ich glaube, er ist Tiroler, oder? Also wenn ein Kuchel, Entschuldigung, Kuchl, warte,
Salzburg.
Kuchel, um Gottes Willen, das ist dieses Salzburger Englisch, das ist schon sehr, sehr sympathisch von Gerhard Struber. Wir machen weiter mit unserem Promi-Ranking der Liga 2 Trainerexporte und kommen zu Platz 6. Den bekommt Nenad Bjelica. War lange Zeit auch in der zweiten Liga unterwegs, von 2007 bis 2012. Hat eigentlich lange gedauert, bis der dann wirklich auch den nächsten Karrierestep gemacht hat.
Stimmt, der hat in Liga 2 von der Pike auf gelernt, das Trainergeschäft.
Zunächst als Spielertrainer.
Zunächst am Feld, ja.
Ja. Und dann in weiterer Folge eben auch beim FC Lustenau und dann sein großer Durchbruch im Grunde mit dem Wolfsberger AC. Aufstieg damals in der Saison 2012.
Genau. Und dann gleich einmal Europacup-Platz erreicht und dann gleich einmal Austria-Trainer geworden und dann gleich einmal die Austria in die Champions League geführt und dann gleich einmal seinen Job los gewesen.
Es waren natürlich glorreiche Spiele gegen Dinamo Zagreb, vor allem Roman Kinas wird sich da gerne zurückerinnern. Und trotzdem, ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass Nenad Bjelica in Wien Favoriten angekommen ist.
Es hat zwischen der Mannschaft und Nenad Bjelica damals einfach nicht gepasst. Es war die Zeit, nachdem Peter Stöger und Manfred Schmidt die Austria zum Meister gemacht haben. Und die Ansprache von Nenad Bjelica ist halt eine komplett andere als die von Peter Stöger.
Ja. Wir haben da immer unsere Zwischenspieler, diese Einspieler, die sind legendär, ja.
Und das hat halt einfach nicht zu dieser Mannschaft gepasst und Nenad Bjelica hat sich ja dann auch wahrscheinlich ein bisschen verstellt und versucht, irgendwie ein anderer Typ zu sein. Ich glaube, dass es, wenn man sich seine weitere Karriere anschaut, dass es eine sehr lehrreiche Saison bei der Wiener Austria war, weil in weiterer Folge war das ja nicht unerfolgreich, er war ja dann bei La Spezia in der Serie B in Italien, da war es semi-erfolgreich, aber dann mit Lech Posen und mit Dinamo Zagreb wirklich starke Leistungen gebracht als Trainer.
Und seit dem Vorjahr wieder zurück bei seinem Jugendclub, da hat er im Endeffekt das Fußballspielen erlernt und auch eine kurze aktive Karriere gehabt. Bei NK Osijek hat er auch schon ein paar Achtungserfolge beigesteuert. Was ich ganz vergessen habe, der hat damals den WAC eigentlich auch in die zweite Liga geführt. Also hat im Grunde den Durchmarsch von der dritten Liga in die Bundesliga hat er geschafft. Nenad Bjelica aktuell also bei NK Osijek in der ersten kroatischen Liga engagiert.
War zuletzt auch als neuer kroatischer Teamchef im Gespräch.
Also hat sich ein Name gemacht und alles hat einen Anfang gehabt in Liga 2, auch bei unserem nächsten, bei Platz Nummer 5, Bo Svensson, momentan Erfolgscoach beim FSV Mainz 05. Von 2013 bis 2019 war er schon Trainer in der Mainzer Jugendabteilung und dann dieser Transfer zum FC Liefering, wo er dann wirklich komplett funktioniert hat. Also einfach der Typ Bo Svensson, der hat perfekt, finde ich, auch zu Liefering gepasst. Ich glaube, die Ansprache für die jungen Spieler, die war ideal.
Ja, finde ich auch. Extrem sympathischer Typ, der wirklich viel gesehen hat in seiner aktiven Karriere. Perfekter Trainer für junge Spieler.
Liefering auf Platz 3 geführt und 2021 dann eben nur eine Saisonhälfte gemacht, denn dann kam eben das Angebot von Mainz 05 und da muss man eigentlich auch die Eier haben, um da wirklich zuzusagen. Mainz damals auf einen Abstiegsplatz, nach 14 Runden hat er die Mainzer übernommen, da hat man 2 Punkte mehr auf dem Konto gehabt als Schalke 04, bitte, Schalke 04. Die haben damals, glaube ich, 0 Siege gehabt.
Die haben mal Bundesliga gespielt?
Ja, die haben mal Bundesliga gespielt, man kann sich kaum noch daran erinnern. Man hat 5 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz gehabt und dann fährt der aber sowas von auf und holt vor allem auf. Es hätte eigentlich nicht besser gehen können. Er ist schlussendlich sind sie Zwölfter geworden und in einer Svensson-Tabelle wäre er sogar in die Europa League gekommen, denn da hat Mainz 05 in dieser Phase unter Bo Svensson so viele Punkte geholt, dass man auf Platz 6 die Saison beendet hätte. Also unfassbare Entwicklung. Bin auch gespannt, gefühlt ist er irgendwann der nächste Borussia Dortmund-Trainer. Er ist Trainer von Mainz, eigentlich muss er irgendwann auch mal bei Dortmund lernen.
Natürlich.
Also irgendwie so diese ganze Connection immer mit Mainz und Borussia Dortmund. Marco Rose ja auch einer, der in Österreich zwar war, allerdings nie in Liga 2, aber der eben auch seine Anfänge als Aktiver, beziehungsweise seine größten Zeiten als Aktiver bei Mainz 05 gehabt hat. Trotzdem, Bo Svensson, diese Karriere hätte es gar nicht so gegeben, wenn einer nicht in seiner aktiven Laufbahn da gewesen wäre, denn der hat ihn inspiriert.
Wie gesagt, ich habe nicht so viel unter Kloppo gespielt und war eher im Kraftraum und Reha. Und unter Thomas war ich lang auch Stammspieler. 5 Jahre habe ich unter ihm gespielt und das war auch die 5 letzten Jahre meiner Karriere und war auch einer der Hauptgründe, warum ich den Trainerweg überhaupt gegangen bin. Ich war mir immer als Spieler, sage ich mal so, nicht so überzeugt, dass ich in der Fußballwelt auch bleiben wollte nach Karriereende, aber der hat mir so ein bisschen so nicht überzeugt, aber auf jeden Fall mir ein paar entscheidende Fragen dann vielleicht auch gestellt, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht bleibe ich erstmal da und guck mal, wie es halt ist. Und er hat natürlich auch mit seiner Art und Weise mehr beeinflusst als Trainer allgemein.
Harald, wer hat dich inspiriert, Journalist zu werden? Bei Bo Svensson war es auf jeden Fall Thomas Tuchel.
Ich will jetzt gerne sagen, du warst es, aber das geht sich alterstechnisch nicht aus.
Ja, also du bist Generation, weiß ich nicht. Es fallen mir die richtigen Generationen nicht ein, um diesen Schmäh wirklich auch zu Ende zu führen.
Deshalb, Hugo Bortisch. Ja,
deswegen machen wir gleich weiter mit Platz Nummer 4 in unserem Ranking der 10 prominentesten Liga 2 Trainerexporte der letzten Jahre. Und dieser Platz geht an Peter Stöger. Man glaubt es kaum, der war vor knapp 12 Jahren, nämlich noch Trainer der Vienna, in Liga 2. Und danach ging es steil bergauf für Peter Stöger.
Ja, hat damals noch schauen müssen, wie die Trainings mit den Arbeitszeiten und Studienzeiten seiner Kicker koordiniert. Das Problem hat er seit geraumer Zeit nicht mehr.
Ich glaube auch, man hat ja davor schon, weiß ich schon, dieses Trainergespann, Frankie Schinkels, Peter Stöger. Wie viel, glaubst du, dass Peter Stöger von sich behauptet, dass er da auch einen großen Anteil an diesem Pokaltitel hat? Oder wen würdest du diesen Titel zurechnen? Ist ja irgendwie eine komische Kombo damals gewesen. Ja. Peter Stöger und Frankie Schinkels.
Ja, hat aber funktioniert.
Ja,
50-50 würde ich mal sagen, würde es Peter Stöger betiteln.
Momentan ist er ja bei Ferencváros, genau, ja. Beim ungarischen Traditionsverein, aber der Weg Richtung Ungarn, beziehungsweise eigentlich damals dann auch Köln und Dortmund, startete dann auch später beim GRK, ist er nochmal diesen Schritt zurückgegangen für eine Saison. Dann den Sprung von der, ich glaube damals haben sie Regionalliga Mitte gespielt, der GRK, der Switch zum SC Wiener Neustadt in die Bundesliga und schlussendlich eine Fabelsaison 2012-2013 bei der Austria. Man kann es sich kaum vorstellen, vor 8 Jahren wurde ein anderes Team als Red Bull Salzburg Meister.
Ja, vor allem, was wäre gewesen, wenn Tommy Bachitz seinen Wunschtrainer damals Franco Foda bekommen hätte.
Wow,
wirklich? Ja, aber der hat sich halt dann für Kaiserslautern entschieden, ist jetzt nicht so gut gelaufen dort.
Glaubst du, wäre dann Peter Stöger aktuell Nationalteamtrainer? Hätten sie die komplett gleiche Karriere nur geführt, nur
das,
anders?
Das können wir in einer Special-Ausgabe mal
was wäre, wenn Fußball im Konjunktiv, ja.
Durchspielen. Ja, mit Austria unfassbare Saison hingelegt, damals Punkterekord eingefahren, dann zum ersten FC Köln und ich glaube, den Rest können wir im Schnelldurchlauf machen. Mit Köln den Aufstieg geschafft, mit Köln sind den Europacup geschafft. Dann irgendwann hat es angefangen zu kriseln, dann war er weg und plötzlich war er Dortmund
irgendwann
Trainer.
Entschuldigung, das war so kurz, diese Krise. Ist mir schon klar, das war damals Ende 2017. Da ist man nicht gut dagestanden, aber das ist jetzt auch keine komplett neue Situation bei Köln.
Das ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie man sich mit Jörg Schmadtke irgendwie überwerfen kann.
Ja, wirklich, ja.
Kann ich überhaupt nicht verstehen, aber ist kurioserweise Peter Stöger passiert, als einem von 423 Trainern wahrscheinlich.
dann war er Dortmund-Trainer, dann Rückkehr.
Ja, warte. Jetzt, Entschuldigung, er ist auf einmal Dortmund-Trainer geworden. Er ist in einer Woche ist er in Köln gestanzt worden als Tabellenletzter. Und eine Woche später wird ein neuer Trainer von Borussia Dortmund und soll den BVB in die Champions League führen. Also dieser Karriere-Upgrade, obwohl du gerade rausgeschmissen worden bist, den hat ja damals wirklich keiner verstanden. Und auf einmal war die Brille nicht mehr rot, sondern sie war gelb. Und das ganze Gewand von Peter Stöger war auch gelb-schwarz.
Ja, du musst halt nur einen guten Optiker haben.
Ja, aber das war die krasse Zeit eigentlich. Er hat ja den BVB damals auch in die Champions League geführt, aber diese fußballerische Liebesbeziehung war unterm Strich dann doch eher überschaubar und endete nach dieser Saison.
Genau, dann zu seinem Herzensverein aus der zurückgekehrt. Zunächst eigentlich als Sportvorstand, dann hat er doch auch den Trainer übernommen und jetzt dann seit Sommer in Ungarn bei Ferenc Varas. Apropos Jörg Schmadtke.
Ah, stimmt. Platz Nummer 3, Oliver Glasner. Von 2015 bis 2017 beim LASK gewesen. Bevor wir zu dieser ganzen Thematik mit Jörg Schmadtke kommen, die Anfänge hat er im Trainerstaff von Red Bull Salzburg gemacht. War auch eine Woche sogar Interimstrainer beim FC Liefering. Mhm. Von 2012 bis 2014. Also er war da schon längere Zeit auch bei Red Bull. Mhm. Und dann gab es diesen Transfer zu SV Ried in die Bundesliga. Und dann war das schon ein Transferbeben in Oberösterreich, wo es dann auf einmal geheißen hat, Oliver Glasner geht von seinem Herzensklub SV Ried, von einem Bundesliga-Verein, in die zweite Liga zum LASK.
Ja, war für sehr, 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 sehr viele Menschen zu dem Zeitpunkt unverständlich.
Ja.
Im Nachhinein sind wir alle schlauer.
Ja, also er hat genügend Arsch in der Hose gehabt, das wirklich durchzuziehen. Und der Erfolg hat ihm ja schlussendlich dann auch recht gegeben, beziehungsweise gibt ihm recht. Beim LASK ist er nicht nur Cheftrainer gewesen, sondern eben auch Sportdirektor und hat dort eben auch die Red Bull Salzburg DNA irgendwie implementiert und den LASK dann auch gleich nach einer Zwischensaison, wo er eine Ehrenrunde gedreht hat in der zweiten Liga.
Genau, St. Pölten damals aufgestiegen.
Genau, in der Premierensaison dann gleich auf Platz 4 geführt und der Rest ist Geschichte. Wechsel zum VfL Wolfsburg, die Wolfsburger in die Champions League geführt und dann zack, Angebot von Eintracht Frankfurt bekommen.
Ja, nachdem er sich, und das ist mein Rätsel, wie das passieren kann, mit Jörg Schmadtke überworfen hat.
Ja, weiß auch nicht. Frag mal bei Marc van Bommel nach. Weiß auch nicht.
Auch da, also ich verstehe das einfach nicht. Ja. Vielleicht liegt es an Jörg Schmadtke.
Aber war es unterm Strich die richtige Entscheidung, dass er wieder, im Endeffekt, er führt Wolfsburg in die Champions League und geht wieder diesen Schritt zurück, eigentlich in die Europa League. Also gefühlt das gleiche Schema wie vor ein paar Jahren mit dem Wechsel von
ja, Wolfsburg, aber ich glaube, das hat einfach nicht mehr funktioniert in Wolfsburg. Und er wird sich schon gut überlegt haben. Er hat dem Vernehmen nachher auch ein Angebot von Red Bull Salzburg gehabt, dort Nachfolger von Jesse Marsch zu werden, hat das ebenso ausgeschlagen wie ein Angebot von aus Leipzig, da hätte er eigentlich so Rangnick-Nachfolger als Head of International Soccer Development irgendwas werden können. Hat sich aber doch dazu entschieden, lieber auf dem Trainingsplatz zu stehen, als rund um die Welt zu reisen und Bürojob zu machen.
Tut sich aber momentan schwer bei Eintracht.
Tut sich schwer bei Eintracht, aber ich glaube, in Frankfurt erinnern sie sich an die Anfangszeit unter Adi Hütter und wissen, dass man da einfach einmal ein bisschen Geduld haben muss.
Zack, du hast schon den Namen in den Mund genommen und wir machen gleich weiter. Platz 2 geht an Adi Hütter. Der war damals eben in der Vorsaison auch, beziehungsweise in diesem Sommer, Teil dieses Domino-Effekts. Rose zum BVB, Hütter zu Borussia Mönchengladbach als Rose-Nachfolger und Glasner eben als Hütter-Nachfolger zu Eintracht Frankfurt. Auch der, ähnlich wie Nena Bjelica, eine lange Zeit in der zweiten Liga gehabt. In der zweithöchsten Spielklasse, einerseits bei den Red Bull Juniors, dann Altach, nicht geschafft, in die Bundesliga zu führen, dafür aber mit dem SV Grödig.
Altach übrigens die einzige der mittlerweile, kann man sagen, vielen Trainerstationen von Adi Hütter, wo er nicht selbst gegangen ist.
Ist er geschmissen worden? Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Ja, hat eben auch, die Anforderungen waren groß. Damals wollte eben Altach auch in die Bundesliga rauf, hat nicht funktioniert. Und dann hat das den Altachern eben mit dem SV Grödig gezeigt. Er hat es eben 3 Jahre im Endeffekt auch versuchen dürfen in Altach. Und stimmt, da wurde er freigestellt. Ich habe sie sogar aufgeschrieben, aber egal. Ist gleich in seiner ersten Saison mit dem SV Grödig dann auch Zweitligameister geworden. Und ja, dann ist es eigentlich auch nur mehr steil bergauf gegangen. Ich hab ihn lange unterschätzt, muss ich sagen. Also auch als Red Bull Salzburg Trainer habe ich mir immer gedacht, ob das jetzt nicht etwas eine Nummer zu groß ist für Ari Hütter. Aber er hat in den Jahren danach gezeigt, dass das eine total depperte Meinung über Adi Hütter war, denn mit den Young Boys Bern hat er im Endeffekt auch die Basis geschaffen für diesen Machtwechsel in der Schweiz. Ist damals dann Meister geworden mit den Young Boys nach 32 Jahren und seitdem sind die Young Boys eigentlich kaum mehr zu stoppen in der Schweiz.
Genau. Und Basel irgendwie Chaos-Club in den letzten Jahren. Ja, Respekt vor Adi Hütter, extrem, glaube ich, selbstreflektierter Trainertyp, der schaut, dass er sich ständig weiterentwickelt, der da irgendwie nie stehen bleibt und ja, unglaubliche Karriere bis jetzt hingelegt. Bin gespannt, wie es da weitergeht.
Vor allem auch die internationalen Auftritte mit Eintracht Frankfurt, dieser Einzug ins Europa League Halbfinale. Ich glaube, da erinnern sich vor allem alle Eintracht-Fans gerne zurück. War ein sehr attraktiver Fußball damals, war sehr viel Stimmung, sehr viele Emotionen mit dabei, auch auf internationaler Ebene mit Eintracht Frankfurt. Apropos Eintracht Frankfurt, wer hat damals die Frankfurter überhaupt in diesen Bewerb geführt? Es war Niko Kovac, nämlich mit dem DFB-Pokalsieg 2018 ist er Pokalsieger geworden und auch der hat eine Vergangenheit in Liga 2. Von 2009 bis 2011 war er Trainer von den Red Bull Juniors und da waren ziemlich interessante Spieler mit dabei.
Stimmt. Ich habe den Link nicht offen, aber du vielleicht, aber wenn nicht, mache ich ihn schnell auf.
Ich mache ihn auch auf. Er hat auf jeden Fall die meisten Spieler.
War großartig. Christoph Gröpfel, ja. Harry Bichler, Stefan Ilsanker.
Stefan Schwab,
Isiaka Oetraogo, hätte ich noch anzubieten.
Philipp Zulechner.
Daniel Offenbacher, auch sehr bekannt. Georg Deigl, kennt man auch noch. Gut, dann ein paar, die halt da irgendwie unten ran dürfen. Louis Nguatmahop, auch gespielt unter dem Dominik Hackinger. Hat unter Niko Kovac.
Dominik, stimmt, der da, ja.
Juniors gespielt.
Ja, stimmt, ja.
Auch Stefan Leiner hat ran dürfen und noch viele andere.
Ich finde es ja ganz witzig, sein Start war ja eigentlich direkt von Red Bull Salzburg, ist er dann Trainer geworden von den Red Bull Juniors. Mhm. Viele vergessen ja, dass er im Endeffekt auch die letzten zwei Jahre oder das letzte Jahr seiner aktiven Karriere auch in Salzburg verbracht hat. Mhm. Ist dann 2011 war auch bis 2011 Trainer von Red Bull Juniors. Mhm. Der ist der Nachfolger von Adi Hütter. Eigentlich auch witzig. Ja. Niko Kovac wechselt 2019 als Nachfolger von Adi Hütter zu den Juniors und umgekehrt dann eben in diesem Sommer, im Sommer davor von, jetzt komme ich gar nicht mehr zurecht, Hütter zu Eintracht. Und damals Niko Kovac eben zu den FC Bayern. Ich verstehe schon, was ich meine, oder?
Ja, ja.
Du verstehst es auch.
Natürlich. Einmal war Kovac Nachfolger von Hütter und dann war Hütter der Nachfolger von Kovac. Haha.
Ja,
toll. Verrückt, was der Fußball so spielt. War ja auch kroatischer Teamchef.
Aber was ich ja noch geiler finde, in der Zeit, bevor er kroatischer Teamchef war, er war Co-Trainer von Ricardo Moniz. Ja,
wie soll
Ricardo
das funktioniert Moniz haben eigentlich? Ja.
Das ist, hast du mal ein Training von Ricardo Moniz miterleben dürfen?
Ja.
Also wie geil war das? Also Ricardo Moniz war, glaube ich, war der aktivste am Platz. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der so viel mittrainiert hat und im Grunde auch viel motivierter war als all seine Spieler, glaube ich, komprimiert.
Stimmt, ja. Ja, ich kann mir auch irgendwie schwer vorstellen, wie das funktioniert haben soll. Also Niko Kovac ist doch eher Alpha-Männchen, ne?
Ja.
Den als Co-Trainer möchte ich irgendwie nicht haben.
Ja, er hat es dann irgendwie mal auch dann sein lassen, weil es nichts gebracht hat. Ist dann eben zum kroatischen Fußballverband gewechselt, zunächst zur U21-Nationalmannschaft und dann hat er sogar das kroatische Nationalteam zur Weltmeisterschaft geführt.
Mhm. Wirklich sehr prominente Trainerkarriere seit dem Hinblick. Teamchef Kroatiens, Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt, Bayern-Trainer, jetzt in Monaco.
Und trotzdem muss ich immer, wenn ich an Niko Kovac denke, an die Aussage, Stand jetzt bin ich Eintracht Frankfurt Trainer denken. Und dann ist es eben komplett anders ausgegangen. Hat er dann schlussendlich auch das Double geholt, 2018, 2019 mit den Bayern und dann aber eine wirklich miese Herbstrunde erwischt, zumindest die Anfangsphase. Dann hat ja Hansi Flick übernommen und dann ist auf einmal alles wieder gegangen bei den Bayern. Mittlerweile seit 2020 beim AS Monaco und ich glaube auch zu Recht bei uns auf Platz 1, wenn du von Liga 2 irgendwann mal Richtung FC Bayern wechselst, dann ist das schon eine fette Aussage.
Durchaus, ja.
Kannst du das unterstreichen, Harald?
Nachdem wir diese Liste gemeinsam erarbeitet haben, ja.
Ja. Ja, also das.
Und wir haben sie ja auch unabhängig voneinander beide
Niko Kovac stimmt, auf 1 gehabt. Wirklich, also Niko Kovac war bei uns beiden auf Nummer 1. Wen haben wir sonst noch? Ein paar Abweichungen haben wir gehabt.
Naja, Thomas Letsch war noch drinnen als Vitesse-Trainer aktuell.
Ich bin mir jetzt ja gar nicht mehr sicher, ob ich da jemanden gestrichen habe, aber ich glaube schon, aber das ist jetzt da, warte, ich suche das noch ganz schnell, das ist extrem interessant für all diejenigen, die da jetzt dazuhören.
Aber man muss dazu sagen, es war, also Kriterium war, dass es Cheftrainer sind und dass sie aktuell einen Job im Ausland haben. Also das muss man schon noch ergänzend zu dieser wunderschönen Liste dazu sagen.
Das ist sie also. Die Top 10 der prominentesten Liga 2 Trainerexporte der letzten Jahre. Und vielleicht ist er der Nächste, der auch international irgendwann für Furore sorgen wird, der aktuelle Trainer von Austria Lustenau. Mein Weltruppen mit Markus Mara.
Wir starten gleich mal voll durch mit dem Torhüter. Wer steht bei dir zwischen die Pfosten?
Also defensiv bin ich ganz klar auf der italienischen Linie unterwegs und mein absoluter Lieblingstormann ist der Buffon, der immer noch auch im hohen Alter wunderbare Leistungen bringt und schon jahrelang zu den Besten der Welt zählt.
Dann geht davon aus, dass der Verteidiger bei dir auch italienische Flagge.
Richtig, das ist der Paolo Maldini, Außenverteidiger von AC Milan. Langjähriger Kapitän der italienischen Nationalmannschaft, ein super Verteidiger, der alles erreicht hat in seinem Leben und für mich der beste Verteidiger der Welt war.
Dann gehen wir gleich weiter. Mittelfeld.
Toni Kroos, wie schon gesagt, das Gehirn von Real Madrid, der sehr, sehr leise und ruhig im Hintergrund die Fäden zieht und das überragend macht.
Und? Dann noch haben wir eine Position, der Stürmer.
Der Mittelstürmer, der Zlatan Ibrahimovic. Ein Typ, ein markanter Typ, der nicht nur am Platz ein Leader ist, sondern auch neben dem Platz polarisiert, aber in einer positiven Art und Weise.
Wo hat er dir am besten gefallen? Er hat jetzt doch einige Vereine jetzt schon in seiner Vita stehen, wo du dir wirklich sagst, okay, das ist der Zlatan, mit diesem Verein verbinde ich ihn am meisten?
Eigentlich ganz am Anfang, wo er bei Ajax Amsterdam war. Dort hat er, der Ursprung seiner Karriere eigentlich, dort hat er schon gezeigt, dass er immer mal ein Weltstar wird.
Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz, Episode 42, Feiertag. Hier am Städten heute unser Episodentitel. Mein Weltruppen haben wir gerade gesehen von Markus Mader. Und jetzt gehören wieder die User in den Fokus gerückt. Fuck Zwarer-Konferenz, eure Fragen an uns. Und ich würde sagen, wir starten gleich voll durch, Harald, denn wir haben einige Fragen auch da durchzugehen. Ist einiges reingekommen in den letzten paar Stunden. Würde gerne gleich mal die Frage von Denga in den Raum werfen. Mhm. Top 5 Spieler, die bereit wären für Bundesliga und warum? Ausnahme, keiner von den Amas, hat er gemeint. Wen würdest du in der Bundesliga sehen?
Haris Tabakovic. Traue ich zu, Mohamed Cham traue ich zu, Alin Roman.
Ja,
Gut vorstellen bei einem Nachzügler der Bundesliga. George Davis, der hat es sowieso schon gezeigt und Josef Weberbauer, das wären mal meine 5, aber ich könnte, glaube ich, ohne weiteres noch einmal 5 hinzufügen, aber die lasse ich jetzt dir.
Ja, ich lege noch Michael Chikur drauf, bei Mohamed Cham würde ich es eben auch sagen, ein Jean Hugonet.
Ich wollte jetzt nicht die ganze Lust in der
Mannschaft. Ja, ich weiß, aber da ist momentan so viel Spielermaterial dabei, die möglicherweise ja in der kommenden Saison dann in der Bundesliga spielen. Aber das kann ich mir auch definitiv vorstellen. Und jetzt hast du mir fast alle Spieler weggenommen. Das gibt's ja nicht. Lass mir noch ganz kurz schauen. Zweite Liga auf die Homepage. Das, Mario Kröpfel. Mario Kröpfel könnte ich mir nach wie vor stellen, dass der, er ist mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter, aber trotzdem hätte er meiner Meinung nach auch das Potenzial, noch Bundesliga zu spielen. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Frage von Patrick R. Wieso klappt es bei Amstetten plötzlich so gut? 16:0 Tore in 5 Ligaspielen seit der 4:0 Klatsche gegen den SKN bzw. Daniel Haslinger. Wie seht ihr den SK U Amstetten diese Saison? Ich glaube, das haben wir ausführlich besprochen. Mhm. Einfach, es läuft momentan die Mechanismen. Jochen Fallmann scheint auch richtig gut zu matchen mit Amstetten und das kommt eben dabei raus, wenn, wenn alles homogen funktioniert, wie es momentan im Mostviertel der Fall ist. Frage von Martin Senfter. Wir haben nämlich, glaube ich, schon fast 1,5 Stunden. Wie lange wird das heute? Warum ist CR7 der bessere Messi?
Weil er einfach ein kompletterer Fußballer
ist. Das ist natürlich lächerlich, Martin. Den Tap-In-König aus Madeira mit der Genialität von Lionel Messi auch nur diesen Vergleich anzupeilen, ist peinlich. Das ist gefühlt, als würdest du jetzt Picasso mit Malen nach Zahlen vergleichen. Das geht einfach nicht. Lionel Messi ist die Nummer 1 auf ewig und Cristiano Ronaldo ist mit Abstand der zweitbeste Fußballer aller Zeiten. Das stehe ich.
Nächste Frage, ja, bitte.
Gut. Franz Ferdinand, Kommentatordebüt von Harald, beziehungsweise Crossover-Episode mit Martin Senfter. Also die.
Kommentatordebüt, ja, kriegen wir 2022 hin. Der Kollege Christofritsch fragt mich ja immer erst so spät.
Ja, ich weiß,
dass ich dann, Wiener Derby wäre es schon gewesen. Dass ich dann nie Zeit habe, aber wenn der Hannes mal einen Artikel schreibt, dann kommentiere ich auch einmal das Spiel.
Sensationell, das machen wir. Und die Crossover-Episode mit Martin Senfter beziehungsweise mit der Wackerstube, da müssen wir uns auf jeden Fall dann auch, wenn es wieder etwas ruhiger wird, sprich Dezember, Januar auch zusammensetzen. Da peilen wir etwas an für das kommende Jahr, definitiv. Nächste Frage, Lenovac. Sind die wirtschaftlichen Umstände in Lustenau stabil genug, auch hinsichtlich der Stadionprojekte, um im Falle eines Aufstiegs einen konkurrenzfähigen Kader aufstellen zu können? Ich glaube, die haben schon einen ziemlich guten Bundesliga-Kader. Also, wie gesagt, wir haben ja auch schon ein paar Spieler erwähnt, die unserer Meinung nach auch Qualität bzw. das Potenzial hätten, um auch in der Bundesliga spielen zu können. Und ich glaube, mit dieser Kooperation mit Clermont Foot, das funkt sehr gut.
Ja, ich glaube auch, da kannst du dann wahrscheinlich, wenn du in der Bundesliga spielst, kriegst du vielleicht noch einmal eine klasse stärkere Spieler von Clermont, weil die sich halt dann die Chance haben, sich in einer Liga mit Red Bull Salzburg und Vereinen, die man in Frankreich auch kennt, zu messen. Ja, Stadionthema haben wir eh schon durchbesprochen. Schaut gut aus.
Georg Sander, feature mich und alles ist gut. Das ist damit erledigt. Mhm. Gebt euch den Zuschauercheck auf 90 Minuten.
Das war keine Frage, Kollege Sander.
Das stimmt. Simon Michel, Hinrunde ist vorbei. Wie wäre es mit einem Blick in die Regionalligen? Mhm. Willst du da jetzt noch einen Blick?
Ich glaube, aus Zeitgründen machen wir das nächste Mal.
Zeitgründen machen wir das nächste Mal, aber das habe ich schon auch abgespeichert. Das werden wir in den kommenden Episoden mal genauer angehen. Lemmy, wenn der LASK rein theoretisch echt absteigen müsste, was würde dann mit den Juniors passieren? Weil offiziell sind das ja getrennte Vereine.
Sehr gute Frage.
Sehr gute Frage. ich weiß es auch nicht. Aber ja. Sie können es nicht machen, dass das zwei Vereine in dieser. Also es wäre de facto möglich, aber sie können es einfach nicht machen. Muss es irgendwie ein Gentleman's Agreement gehen. Ich glaube auch, wenn Salzburg absteigen würde, dass Liefering auch nicht in der zweiten Liga spielen dürfte. Aber komm, das ist lächerlich.
Aber, gute Frage. Wirklich gute Frage.
Ich finde mich auch gut. Nächste Frage von Joru. Mhm. Welche Mannschaften dürfen jetzt eigentlich in die Bundesliga aufsteigen?
Stand jetzt noch alle, weil die Lizenzen noch nicht verteilt wurden. Genau. Aber ja, kommt natürlich darauf an, wer A, Lizenz grundsätzlich einreicht für die Bundesliga und B, wer sie dann auch bekommt. Ich sage mal, heiße Kandidaten dafür sind Lustenau, der GK und der FC Wacker.
Das wäre es dann auch.
Ja.
Vielleicht Amstetten. Ja. Nein, Amstetten. Noch zu früh. Weiter geht's mit Alex mit der Frage von Alex T. David Beam beim GRK jetzt schon gescheitert. Er findet es nicht. Und ich sehe es auch so. Also ja. Das ist noch viel zu früh, um zu urteilen. Klar, ganz bitter. Dieses Spiel gegen Amstetten, das natürlich ausgerechnet er nach so einer Flaute dann auch noch ein Eigentor erzielt gegen die Ex, wo es in den letzten Jahren so gut gelaufen ist. Im Grunde, diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Eben auch solche Lowlights aus Sicht von David Beam, aber den brauchst du noch lange nicht abschreiben, der wird schon noch funktionieren.
Ja, sehe ich auch so.
Gleich
schauen wir mal, wer Trainer wird. Achso, ja. Ist das schon
nächste, nächste Frage von Dr. Smiges oder Dr. Smiges. Wird ein neuer Trainer beim GRK ein neues Feuer im Fachen? Momentan ist einfach alles lustlos.
Ja, gestaltet sich ein bisschen schwieriger als gedacht, die Trainersuche beim GRK. Du erinnerst dich, vor 2 Wochen sind wir da gesessen und haben gezittert, ob wir rechtzeitig die Episode rausbringen, bevor der GRK den neuen Trainer präsentiert.
Ja, da habe ich mich so beeilt und es war eigentlich alles umsonst.
Genau. Aber ja, ich denke schon, dass ein neuer Trainer frischen Wind bringen wird. Wer auch immer es sein mag.
Ich wollte jetzt noch ganz kurz was abchecken, ob in der Zwischenzeit nein, natürlich nicht. Das hat jetzt ja kein neuer Trainer ist bekannt gegeben worden, aber ich wollte nur kurz eine Frage auch einwerfen. Meine Güte, wo ist denn die? Wo ist die Frage vom Laurin? Ich wollte die nämlich, ich glaube, da geht es irgendwie, wo ist sie? Ich sehe nichts Negatives daran, warte ganz kurz, da! Die habe ich nämlich noch nicht rausgeschrieben. Der Laurin fragt, was muss der FC Dornbirn alles in der Winterpause verändern, um die Liga halten zu können? Ich glaube, die Frage stellt sich da eher die Frage, was ist möglich finanziell, um da noch etwas zu verändern? Ich glaube, dass man da schon ziemlich am Limit ist und ja, generell sehr schwierige Situation für Dornbirn, dass du jetzt auch dieses Spiel gegen Steyr verlierst. Spielt den Rothosen nicht unbedingt in die Karten und ich glaube, es könnte in dieser Saison sehr, sehr eng werden. Das einzig Positive daran, jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, hat mich der FC Dornbirn Lügen gestraft. Naja,
wobei jetzt mit Wacker und Blau-Weiß noch vor der Winterpause eng.
Wir denken.
1 Punkt aus den letzten 7 Runden.
Wird schwer. Wird definitiv sehr schwer für den FC Dornbirn. Nächste Frage. Rapid und FCN. Account auf Instagram. Warum ging der Livestream auf Facebook nicht mehr beim Derby? Ja, das habe ich mich auch gefragt. War eigentlich sehr gute Interaktivität gegeben. Mhm. Viele Fragen auch von den Usern. Das Problem war, dass wir einen Facebook-Livestream angelegt haben mit einem permanenten Livestream-Key, also ein Stream-Key. Und wir haben parallel aber ein weiteres Event gehabt, nämlich diesen Coca-Cola Cup FIFA 22. Und da haben wir leider auch diesen Stream-Key drinnen gehabt. Und dann war auf einmal dieses Logo zu sehen von diesem Coca-Cola Cup. Und da mussten wir auch diesen Livestream beenden. Einfach beschissen gelaufen. Ich hoffe, lieber Rapid FCN-Account, du hast dann schlussendlich auch einen Stream auf unserer Seite gefunden, lowlines.at. Da gibt es ja auch alle Livestreams zu sehen. Und du solltest dich jetzt nicht zu sehr da auf Facebook verlassen. Meta, mittlerweile ja das große Unternehmen dahinter, hinter Facebook. Mink Money fragt, Kollege Tom Ole Mink, der selbst ja auch die Liga 2 kommentiert, welche Liga 2-Saison war deine bislang liebste?
Immer die aktuelle.
Immer die aktuelle, aber ganz ehrlich, die Saison 2019-20 war rein von der Dramaturgie her eigentlich kaum zu toppen. Einerseits hast du natürlich die Corona-Pandemie hat dir dazwischen gefunkt, sprich die ganzen Emotionen sind im Saisonfinish dann weg gewesen, weil eben keine Zuschauer zugelassen waren. Aber die Spiele an sich, man stellt euch da mal vor, wenn da die Hütte voll gewesen wäre in Ried damals bei diesem Spiel gegen Wacker Innsbruck oder gegen den SV Horn oder davor generell diese Aufholjagd von Austria Klagenfurt, dieses 3:2 nach dem Lockdown gegen Kapfenberg, 90. Minute, Okanein im Freistoß und der geht rein, 3:2 gewinnst du gegen die Falken und auf einmal kommst du in einen Lauf und kommst noch mal ran zu der SV Ried und es wird so spannend und dann eine Runde vor der Schlussrunde vergibt Okanaydin diesen Elfmeter gegen Amstetten und ein paar Minuten später macht David Beam das 2:1 und schickt im Endeffekt die SV Ried in die Bundesliga. Unfassbar, also das war einfach abartig diese Saison. Natürlich den letzten Spieltag, den würde ich eher ausblenden, das ist irgendwie so ein Schönheitsfleck, etwas gröberer Schönheitsfleck in dieser Saison, aber ansonsten
Wahnsinn.
Du machst alles dafür, dass unser Podcast kürzer wird.
Ja, ich mach schon weiter. Nächste Frage, Okan Becker, ehemaliger Liga-2-Spieler, mittlerweile Spielerberater, hat auch eine eigene Agentur. Welche Vereine sollten im Winter aufrüsten, damit sie sich verstärken? Ja, FC Dornbirn ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Ansonsten, der FC Juniors wird sich nicht verstärken. Die werden eher natürlich auf die eigenen Spieler setzen und die eigenen Youngsters forcieren und dann, ja, schauen wir mal. Steyr mittlerweile gut aufgestellt.
Schauen wir, was ein neuer GK-Trainer vorhat unter Umständen. Ja.
Gut, dann machen wir gleich weiter mit Martin Gutmann. Welche Gründe hat es, dass Vorwärts nicht nur Punkte holt, sondern auch guten Fußball spielt?
Daniel Madlener.
Daniel Madlener und ganz ehrlich gesagt auch die letzten Transfers, die man getätigt hat. Also Iguo Emesi gefällt mir sehr gut und auch Eseala war zu Beginn der Saison ja längere Zeit auch nicht mit dabei. Der funktioniert sehr gut, das Zusammenspiel auch. Tom Baxi funktioniert jetzt, Eseala, wie gesagt, Iguo Emesi, Oliver Philipp erzielt Tore, Vorwärts Steyr erzielt Tore und ja, vielleicht hat es jetzt auch diesen Sieg gebraucht gegen Dornbirn, um wirklich vielleicht nochmal am Ende hin des Jahres da noch eine Siegesserie hinzulegen.
Iguo Emesi ja übrigens auf ein Tipp von der Admira gewesen, der hat vorher auch bei der Admira ein Probetraining gemacht, hat es dort nicht geschafft, aber die Admira hat dann voll Steyr den Tipp gegeben, den zu holen. Der lebt aktuell in einer WG mit ebenfalls Neuzugang Michael Martin.
Schlagersänger. Gefühlt vom Namen her Michael Martin, Schlagersänger von Vorwärts Steyr. Noch eine Frage zu den Steirern ist gekommen. Wird die Handschrift von Daniel Madlener bereits sichtbar und schafft der SKV die Trendwende? Also ich finde schon, dass man die Handschrift sieht von Daniel Madlener.
Aktuell hat er ja, also ich finde, das ist schon eine Trendwende, oder?
Das ist eine Trendwende, hätte ich nämlich auch gesagt. Finde auch schon bei der, was war denn das für eine Partie, wo es dann schlussendlich, die Austria Lustenau, hat man damals eigentlich schon extrem genervt und haben die Lustenau zwar noch die Partie gedreht, aber da hat man schon gesehen, da läuft schon sehr gut. Runde danach oder zwei Runden danach gab es dann diese Pleite zu Hause gegen Rapid 2, die irgendwie nicht da reingepasst hat. Aber ansonsten gefällt mir das schon sehr gut und ich glaube mittlerweile auch an eine Trendwende bei Vorwärts Steyr. Da ist wieder Leben drin, da ist wieder Feuer drin und die haben wieder Bock zum Fußballspielen und sie können es scheinbar auch. Also schaut gut aus bei Vorwärts Steyr. Nächste Frage von Joru. Wir müssen weitermachen. Ja. Wie findest du Lustenaus Neuzugang Jean Hugonet beziehungsweise auch Stefan Karnitsch? Fragt Hugonet, bester Innenverteidiger der Liga? Auf jeden Fall einer der Besten.
Einer der Besten, ja. Wir haben ja jetzt seit gestern beziehungsweise seit Sonntag auch einen Innenverteidiger in der zweiten Liga, der Schweizer A-Team-Spieler ist.
Bam.
Brian O'Co, nachnominiert worden von Kollegen Jakin, ich weiß jetzt nicht welcher, Murat, glaube ich.
Hakan.
Wurscht. Aber ja, auf jeden Fall unter den Top 5 Hugonet. Ganz
stark. Ich auch.
Haben wir letztens erst gelobt.
Wie gesagt, Bundesliga-Potenzial. Jean Hugonet. Ja. Frage von Jan GR10. Wer wird eurer Meinung nach absteigen? Da haben wir eigentlich zu Beginn der Saison eh auch schon unsere Tipps abgegeben. Ich bleibe dabei, dass es sehr schwer wird für den FC Dornbirn und auch beim SV Horn. So gut die auch...
Ja, läuft nicht mehr, gell?
Ja, also dieser Flow der ersten Runde, der ist weg. Mal schauen, ob dieser Polster noch reicht, um auch da ein paar Runden weiter oben zu bestehen. Aber ich glaube, es könnte vielleicht auch noch eng werden für den SV Horn. Sie haben zwar jetzt noch 7 Punkte Vorsprung auf Steyr bzw. Dornbirn, aber auch da ist die Formkurve eher nach unten gerichtet.
Ich meine, Detto Young Violets, ich meine, Steyr muss auch erst einmal bestätigen, dass es da bergauf geht, der FC Juniors. Jo, läuft auch nicht so lang an derzeit.
Ich glaube, da ist es dann entscheidend, wer auch der neue Trainer wird. Also bis wird ja dann erst im kommenden Jahr ein neuer Trainer übernehmen. Wenn man da einen guten Griff tätigt, ich glaube, dann wird man da auch nochmal das Ruder rumreißen können. Maxl Braunöder, welcher Liga-2-Verein hat eurer Meinung nach die besten Fans? Also das ist eine Frage, da begibt man sich einfach nur auf Glatteis. Ich mag's nicht. Harald, bist du?
Nein, also ich habe ex-equo 16 Vereine da auf Platz 1.
Wow, ein Scheiß. zu Sachen Thema, Fans, Entschuldigung, Fans. Ja. Ja, ich habe ganz die History-Rubrik heute von Richie Turkovic vergessen. Scheiße. Müssen wir nachher auch noch nachreichen. Welcher Liga 2-Verein hat eurer Meinung die besten Fans? Okay. Ich finde es gut, dass der SV Labnitz da wieder diese eine Tribüne ein bisschen aktivieren möchte. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf Facebook über die Kanäle vom SV Lichtleut Labnitz versucht man da wieder diese Auswärtstribüne hinter dem Tor, wenn du nach rechts schaust, also hier nach rechts, ja, oder ich weiß nicht, war das Spiegel verkehrt, also ich deute jetzt nach rechts, dann versucht man da wieder einen Fanclub auch zu animieren. Bin gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Vielleicht ja auch dann im Steirer Derby gegen den GRK auch wieder etwas mehr los in der Lafnitz Arena. Und die letzte Frage von Soccer News Austria via Instagram. Wie seht ihr euer Fazit zur 16er Liga? Soll es so bleiben oder wünscht ihr euch Änderungen? Harald?
Ich finde sie gut, so wie sie ist.
Ich finde sie mich auch so gut. Wirklich, ich glaube, vor 4 Jahren hat dieser Liga kaum jemand eine Chance gegeben und genau die Chance hat man genützt und es hat dadurch eben auch erst Aufstiege ermöglicht, die davor nicht umsetzbar waren. Also von dem her, das hat alles schon seinen Grund und ich finde es eigentlich auch sehr attraktiv. Ich liebe diese Liga. Ich glaube, man bekommt es auch etwas mit, wenn ich darüber spreche. Und daher, weil ich diese Liga so liebe, gibt es auch jetzt wieder ein paar Geschenke für unsere User, oder?
Natürlich.
Wir müssen es machen, wir müssen schnell sein. So, dieses so. Trikot gibt es zu gewinnen von Rapid 2 von Oda. Oda und... es sind einige Einsendungen.
Ja, es ist um den ersten Lieblingssportfilm genau. gegangen. Ja.
Schauen wir mal, wer so. Dieses Trikot gewinnt. Ich zeige es.
Ich habe schon, ja.
Oder noch immer verletzt. Und wer gewinnt? Es ist Mario Adner. Reingekommen via Twitter Blindside. Mhm. Wird, glaube ich, nicht der erste Lieblingssportfilm gewesen sein, aber egal, du gewinnst auf jeden Fall dieses Trikot von Rapid und zusätzlich müssen wir noch die ganzen Mattersburg-Schals vom Ritsch irgendwie loswerden. Also einmal noch bitte verlosen, wer bekommt noch etwas von uns geschenkt? Dieser SV Mattersburg, Johnny Jimbo 10, Cool Runnings via Instagram. Also, auch du bekommst das zugeschickt. Herzliche wir werden uns in Kontakt setzen mit dir. Und heute gibt es natürlich noch ein Trikot zu gewinnen, nämlich jenes von den FC Juniors Oberösterreich mit allen Unterschriften. Da haben wir auch ein Schweinchen aufgezeichnet. Wir haben es entschlüsselt. Es ist wohl im POO, weil die Nummer 22 dabei steht. Mhm. Was muss man tun, um dieses Trikot der FC Juniors Oberösterreich zu gewinnen?
Wir wollen von euch wissen, wer ist eurer Meinung nach der ideale nächste Trainer des FC Juniors Oberösterreich, nachdem Stefan Hirzi, man sich von Stefan Hirzi getrennt hat, Manuel Takac, der sportliche Leiter, jetzt vorübergehend interimistisch übernimmt, sucht der FC Juniors Oberösterreich einen neuen Trainer und wir wollen von euch wissen, wer soll es denn werden? Natürlich das Ganze mit Hashtag Zwarer-Konferenz auf den Social-Media-Plattformen eures Vertrauens.
Bitte, wunderschön gesagt. Und jetzt wollte ich dich noch was fragen. Was ist die Distanz, wie groß ist die Distanz zwischen Pasching, also dem Stadion von den Juniors, und Amstetten?
Nicht groß.
Toll. Also wenn du über die A1 fährst, sind es 61,9 Kilometer, beziehungsweise brauchst du jetzt am Montag um 14.13 Uhr genau 42 Minuten, um diese Distanz zurückzulegen.
Ich fahre ja lieber Bahn.
Ja, aus Klimagründen. Sehr gut, sehr gut. Daumen nach oben dafür, Harald. Und Daumen nach oben gibt es auch wieder für unseren Geschichtslehrer Richard Turkovic. Ich habe es fast verpennt, aber natürlich wollte er uns auch ein wenig die Geschichte vom SKU Ertelglas am Städten näher bringen, denn das war heute ein großes Thema. Es tut mir leid, dass es erst jetzt so spät kommt, aber das ist die Geschichte vom SKU am Städten, präsentiert von the one and only Richard Turkovic.
Eine massiv lange Geschichte hat er ja nicht, der SKU Amstetten selber, aber vor allen Dingen hat er eine recht spärlich beleuchtete Geschichte. Durchaus berechtigt also einmal nachzufragen, wo kommt er eigentlich her, der SKU? Also ja, er kommt aus Amstetten, der 6. größten Stadt Niederösterreichs und 22. größten Stadt Österreichs, gelegen zwischen Linz und St. Pölten. Aber wo kommt der Verein ideell und historisch her? Das versuchen wir jetzt kurz zu beantworten. Die Wurzeln des Amstettener Fußballs, die liegen im Amstettener FK von 1913. Dieser hat jedoch, soweit ich eruieren konnte, keine Verbindung zum heutigen SKU, eventuell zur Union. Weiß ich nicht. Der entstand aus den zwei nächstältesten Vereinen der Stadt, dem 1932 gegründeten Arbeiterverein ASK Amstetten und dem bereits erwähnten 1946 gegründeten SC Union Amstetten. Erstere spielten in Blau-Weiß, zweiter in Grün-Weiß. Die ersten überregionalen Spuren konnte der ASK hinterlassen. Nach einer ersten Landesliga-Saison 48-49 hiefte sich der ASK 53 wieder erneut in die landesoberste Spielklasse, wo sie sich zunächst fünf Saisonen halten konnten. 1960 ging es wieder herauf. In der Premierensaison 60-61 gelang den Blau-Weißen mit einem dritten Platz in der niederösterreichischen Landesliga ihre erfolgreichste Saison. 63 ging es wieder eine Klasse tiefer, der direkte Wiederaufstieg gelang. Doch 68 hieß es für den ASK erneut Abstieg in die regionale Unterklassigkeit. 1973 kam es dann zur ersten Fusion zwischen ASK und SCU zum damaligen FC Amstetten. Jener Zusammenschluss war nicht sonderlich langlebig, besonders bereits 76 wurde die Zusammenarbeit wieder beendet. Da folgte dann die Zeit des bürgerlichen SCU, jener übernahm nämlich den Platz. In der Saison 76-77 konnten die Grün-Weißen somit erstmals Landesliga-Luft schnuppern. Nach zwei Saisonen ging es wieder runter. Mit dem direkten Wiederaufstieg sollte 1979-80 dann auch der SCU einmal Rang 3 in der Landesliga erreichen. Besser wurde es auch für die Grün-Weißen solo danach nie wieder. Sie konnten sich zwar bis zur Saison 88-89 in der höchsten Landesspielklasse halten, die letzten Jahre davon aber im permanenten Abstiegskampf. Ab den 90er Jahren fanden sich somit beide Vereine im regionalen Unterhaus wieder. 92-93 gab es noch zwei letzte Stadtduelle in der sechsklassigen Oberliga West. Der ASK sollte bis in die letzte Liga hinuntergereicht werden. Die Union hielt sich noch in der fünftklassigen zweiten Landesliga West. 1997 kam es dann zur erneuten Bündelung der Kräfte in der Stadt, zum neuen SKU Amstetten, mit den kombinierten Vereinsfarben Grün-Weiß-Blau unter Union-Obmann Rudolf Brunner, welcher bis 2019 die Geschicke des Vereins leiten durfte. Der fusionierte Verein taucht dann in der Saison 99-2000 zum ersten Mal in der Landesliga auf. Der direkte Durchmarsch in die Regionalliga konnte nur vom Mäzenatenverein SV Hundsheim gestoppt werden. Der SKU hielt sich in den nächsten Saisonen in der Landesliga im Tabellenmittelfeld auf, bis 2008 dann endlich das Grundstück gelang. Der erstmalige Aufstieg in die Regionalliga Ost konnte verbucht werden. Dort ging es zunächst zwar sofort wieder runter, aber nach zwei Saisonen im Titelkampf, zunächst gegen Solenau und dann gegen Retz, ging es 2011 wieder hoch in die Drittklassigkeit. Tiefer sollte der Verein seither nicht mehr spielen. Nach zwei Saisonen im Mittelfeld zur Eingewöhnung spielten die Mostviertler ab der Saison 2013-14 eigentlich immer um Titel und Aufstieg mit, konnten hierbei ähnlich wie Horn ein paar Jahre zuvor immer stabile Zuschauerzahlen verbuchen. Der Titel sollte ihnen aber nicht gelingen. Das war dann erst mit der Ligareform 2018. Da kam nämlich die Aufstockung der Bundesliga von 10 auf 12 und der zweiten Liga von 10 auf 16 Vereine. Das sollte den SKU mitsamt Horn und den Young Violets aus der Regionalliga Ost in den nationalen Fußball hochspülen. Nach Platz 11 2018-19, Platz 5 in der Saison 19-20 und Platz 12 in der Saison 20-21 steht der SKU derzeit auf Rang 4 der Tabelle. So erfolgreich wie noch nie.
Werbung.
Gut. Zum Abschluss der Zwarer-Konferenz gibt es jetzt nochmal die heißesten Quoten. Mit unserem Partner Admiral blicken wir nämlich auf die Partie Österreich gegen Israel. Die geht also am Freitag über die Bühne und Österreich mit einer eigentlich gar nicht so schlechten Quote. Also sie gehen als Favorit rein, 1,8 für einen Sieg. Bei einem Remis gibt es 3,7 die Quote und bei einem Sieg von Israel 4,3. Ist das auch gerechtfertigt, denn Israel ja eigentlich schon ein Gegner mit, da tun wir uns eher schwer.
Ja, vor allem geht es für die Israelis noch um was im Gegensatz zu uns. Die haben ja 13 Punkte, sind 4 Punkte hinter dem zweiten Schottland, können also Platz 2 noch erobern. Für uns geht es eher darum, sich gut vorzubereiten auf ein Nations League Playoff, das uns eventuell die Hintertür zur WM 2022 in Katar noch aufstößt.
Und zumindest spielen wir in Österreich, sprich nicht in Israel, denn da war es die letzten Male ziemlich bitter. Mhm. Anfang September 2-5 sind wir da untergegangen. Und deshalb stellt man auch ein wenig um. Man beruft sich auf die Liga 2 Power im österreichischen Nationalteam. 15 von 25 Spielern, die Franco Foda einberufen hat, haben nämlich Liga 2 Roots. Das wären Adamu, Alaba, Dragovic, Krüll, Hinteregger, Ilsanker, Karra, Leimer, Lindner, Lubicic, Onisivo, Sabitzer, Schlager, Seiwald und natürlich auch Andi Ulmer. Und meine Frage an dich, Junior Adamu, ist er die Antwort auf die Stürmerfrage in Österreich?
Ich bin nicht sicher, ob er überhaupt, wahrscheinlich wird er schon zum Einsatz kommen, ein paar Minuten, aber ich glaube von Anfang an wird es für ihn leider noch nicht werden, aber bin gespannt, welchen Eindruck er bei Franco Foda hinterlässt, beziehungsweise
ob es nach diesem Lehrgang noch einen Grund gibt, bei Francofoda einen guten Eindruck hinterlassen zu wollen.
Ich lege mich auf jeden Fall fest, Adamo, das ist unser Stürmer für die Zukunft im österreichischen Nationalteam. Das war also der Quotenfokus mit unserem Partner Admiral.
Werbung Ende.
Gut. Und da sind wir auch schon wieder zurück, allerdings nur mehr um Lebewohl zu sagen, zumindest für die nächsten 14 Tage. Wir sind am 23. November wieder zurück. Harald, es war mir ein Volksfest. Hast du noch irgendetwas zu sagen für unsere User? Liegt dir irgendwas auf dem Herzen, was du noch loswerden möchtest?
Na, wir hoffen, wir überstehen das kommende Wochenende ohne Liga 2. Wir wissen, es wird sehr, sehr hart. Deswegen haben wir einfach eine so lange Episode aufgenommen. Ihr könnt sie euch nochmal anhören. Ach, das dauert ungefähr so lange.
Ja, 2 Stunden oder fast.
Wie sieben Liga 2 Spiele.
Ja.
Krass. Ja, danke, Hannes. Das war mir ein seelisches Fußbad. Und die letzten Worte gehören wie immer dir.
Also, ihr wisst, was zu tun ist. Macht es gut. Und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2! Ciao!
Ciao!
Was? Bitte?
Jungs und Mädels, ich schau Liga 2!
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2!
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2!
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.